Und ich bin damals, erinnere ich mich mal, unter die Dusche gegangen. Da waren 20 Duschen und dann kommt einer rein, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und sagt, du stehst unter meiner Dusche. Da waren aber noch 18 andere Duschen oder 19 andere Duschen. Ja, war kein Mensch in der Dusche. Naja, dann bin ich halt in die nächste Dusche gehüpft. Ja, und habe gewusst, das nächste Mal, wenn der kommt, das ist seine Dusche. Oder beim im Bus, wenn Testspiele waren. Du wusstest nicht, wie viele Spieler mitfahren. Da bist du ich bin im Bus gestanden, weil ich mich nicht auf den Platz von jemandem setzen wollte, der da jede Woche sitzt. Ja, das heißt, da stehst du und da wartest, bis der letzte eingestiegen ist. Dann schaust du, wo er Platz frei ist und da setzt du dich hin. Ja, das war damals so.
Dieser Podcast wird präsentiert von Invicta Real Estate, deinem Experten für Kapitalanlageimmobilien. Herzlich willkommen bei Immer die Drei, dem Fußball-Podcast aus Unterfranken.
Unfassbar, Mann!
Mit euren Moderatoren Sebastian Leisgang und William Vielwert.
Immer die Drei!
Die Nummer Drei heute, Didi Hamann.
Sommer!
Hallo und herzlich willkommen, es ist Immer die Drei, es ist Folge 18 und Willi, ich habe durchgerechnet, wir sitzen zum dritten Mal in München.
Zum dritten Mal? Gute Zahl.
Wer waren die ersten beiden?
War vor 2 Jahren Bernhard Winkler, letztes Jahr, beziehungsweise letzten Monat, vor 2 Monaten Marcel Reif.
Kam wie aus dem FF geschossen, hätte ich jetzt fast gesagt. Kennst du das, wenn so die Redewendungen dann...
Nee, noch nie gehört.
So ein bisschen durchmischt werden, finde ich immer ganz witzig. Wir sind in München und wir sitzen im Keller eines Nachtclubs. Also es ist eine etwas kuriose Lokalität, die auch sehr spontan zustande kam, weil Plan A sich tatsächlich 20 Minuten vor der Aufzeichnung zerschlagen hat. Deswegen greift jetzt Plan B und wir sind froh, dass wir wenigstens den Gast haben, den wir vorgesehen haben, weil Willi nur zu uns zwei hier, das kann keiner wollen. Wir sagen Servus, Didi Hamann.
Hallo, grüß euch.
Kannst du kurz beschreiben, wo wir hier gerade sind? Was siehst du? In welchem Raum sind wir? Welche Lokalität?
Also das Lokal ist das Hugos. Den Club, da bin ich auch das erste Mal. Den gibt es, glaube ich, seit einigen Jahren. Aber meine Zeit des Nachtclub-Gehens ist, glaube ich, beendet. Die liegt einige Jahre zurück und es ist ein Tresorraum. Ich glaube, das ist eine ehemalige Bank, weil also die Schließfächer, die hier sind, die sind alle echt, wahrscheinlich nicht benutzt. Und ist viel los hier immer am Wochenende, was ich höre. Aber ja, viel schickimicki hier. Aber sie haben, glaube ich, haben sich gut gekümmert um euch, was sehr ehrenhaft ist. Aber nicht wirklich meine Lokalität, wo ich mich öfter rumtreibe.
Weil das Gehobene nicht so dir zusagt oder zwecks des Alters?
Beides. Also ich habe da gerne meine Ruhe. Ich gehe schon mal in die Stadt zum Essen, aber ich glaube, das ist hier eher was für jüngere Leute und meine Kinder sind ja wahrscheinlich eher anzutreffen, wenn sie hier sind. Deswegen, es passt schon.
Didi, du weißt nicht, was dich erwartet, zumindest nicht ganz genau, im Groben vielleicht schon. Wir wollen dir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir haben ein paar Weggefährten von dir kontaktiert, sprich ehemalige Mitspieler. Das sind vielleicht auch nicht nur Mitspieler, vielleicht auch aus dem persönlichen Umfeld ein paar Leute dabei. Und die Jungs haben Fragen an dich. Und wir haben natürlich auch Fragen, aber da der Hörer vielleicht auch erstmal noch ein paar Infos zu dir braucht, geben wir dem Hörer und der Hörerin die natürlich sehr gern mit an die Hand, und zwar mit der Vorstellung, mit der wir jetzt starten wollen.
Er ist beim FC Bayern groß geworden und hat später auch für den FC Liverpool und Manchester City in der Premier League gespielt. Er ist 59 Mal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen und hat im Jahr 2000 das letzte Tor im altehrwürdigen Wembley-Stadion geschossen. Er ist Vize-Weltmeister geworden und hat 2005 die Champions League in einem denkwürdigen Finale von Istanbul gewonnen. Er ist 49 Jahre alt und Vater zweier Töchter. Wir fragen uns, wie schafft es Didi Hamann, unter der Dusche eine Zigarette zu rauchen?
Die Dusche muss natürlich oder sollte aus sein.
Das ist die ganze Formel.
Duschraum wäre wahrscheinlich korrekter gewesen.
Ja. Die Story dahinter kommt aus dem Jahr 2005 und zwar aus Istanbul, dem Abend bzw. der Nacht des Champions League-Finals.
Ist richtig, ja, das ist richtig. Großes Spiel natürlich. Ich hatte eigentlich die Zigaretten normal immer am Mann, an diesem Abend nicht. Und das Spiel weiß mehr, wie es gelaufen ist. Wir waren 3-0 hinten, können ausgleichen, gewinnen im Elfmeterschießen. Und dann war mir nach einer Zigarette und dann habe ich gemerkt, dass ich keine am Mann hatte. Und dann kam unser Clubbesitzer, David Moores, der leider verstorben ist vor 2 Jahren, kam in die Kabine und er war ein riesen Liverpool-Fan. Der ist immer mit Trainingsanzug auf die Auswärtsfahrten gefahren mit uns. Ein sehr wohlhabender Unternehmer. Und das war einer von uns. Und der war wie einer von den Jungs. Also das waren nicht das Verhältnis Besitzer oder Eigentümer-Spieler, sondern du hattest wirklich das Gefühl, dass er zur Mannschaft gehört. Und er kam in die Kabine, hatte Freudentränen, die ihm über die Wangen laufen, und ich habe ihn dann gleich gepackt, und weil ich hatte schon das eine oder andere Mal vorher mit ihm eine geraucht, eine geschmokt, und dann habe ich ihn mir gepackt in die Dusche, sage, Chairman, komm mal mit ins Büro, und dann kam er mit und dann sage ich, gib mir eine Zigarette bitte, und dann sagt er, kann ich nicht machen, was ist, wenn der Trainer hier reinkommt, dann sage ich, du, wir haben gerade die Champions League gewonnen, und wenn er reinkommt, dann sage ich, dann schmeißen raus, du bist der Besitzer, du bestimmst, was hier los ist. Und dann hat er mir, wider Willen, hat er mir eine Zigarette gegeben, hat sich selber eine angesteckt. Und das war ein wunderbarer Moment, weil ich habe viele große Liverpool-Fans getroffen, natürlich in meiner Zeit in Liverpool, aber wahrscheinlich keinen größeren wie ihn. Und den Moment, also wir haben die Zigarette geraucht, haben nichts gesagt. Das war ein Moment, den ich nie vergessen werde, weil es einfach diese Ruhe und dieses, er hat nachgedacht, ich habe nachgedacht, das war einfach was Wunderschönes, diesen Moment mit ihm zu teilen.
Wie oft kam das vor, dass du geraucht hast während deiner Karriere?
Ja, schon des Öfteren, ja.
Also du warst Raucher, das kann man so sagen.
Ja, also zu meiner Zeit haben viele geraucht. Muss man natürlich heute vorsichtig sein mit den Kindern, wenn sie zuhören, und das soll man natürlich nicht gutheißen oder fördern. Aber es war schon so, dass zu meiner Zeit, sage ich mal, ein Drittel oder zum Teil auch die Hälfte von Mannschaften geraucht hat. Vielleicht nicht immer, aber doch regelmäßig.
Du hast den Spielverlauf gerade grob angerissen. 0-3, dann am Ende 3-3 gegen AC Milan in diesem Champions-League-Finale von Istanbul 2005. Welche Erinnerungen hast du denn noch an dieses Spiel selbst, wenn du die mal ausführst?
Ja, also groß an Spiel nicht. Also was ich in Erinnerung habe natürlich, dass erstmal ich das Spiel nicht begonnen habe. Ich habe erwartet, dass ich spiele. War verletzt, habe aber zwei, drei Wochen vorher das erste Mal wieder gespielt. Und der Trainer hat sich entschieden, mit einer anderen Formation aufzulaufen, was natürlich sein gutes Recht ist. Und da muss man seine eigenen Interessen hinanstellen. Also es war natürlich nicht einfach, aber es hilft ja nichts. Es ist ein Mannschaftssport und wir müssen da alle sitzen wir gemeinsam im Boot. Es waren einige Spieler, die großen Anteil hatten, nach Istanbul zu kommen. Die waren gar nicht im Kader. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann ging das in der ersten Halbzeit eigentlich Schlag auf Schlag. Milan war wahrscheinlich keine 3 Tore besser. Wir hätten vor dem 2-0 möglicherweise einen Handelfmeter bekommen können, haben dann nicht bekommen. Kassieren das 2-0 und dann kurz vor der Halbzeit das 3-0. Und dann bin ich eigentlich in die Kabine gegangen und dachte mir, wir haben eine Riesenchance vertan, dass wir zum 5. Mal den Landesmeister oder die Champions League gewinnen. Haben mich dann warm gemacht, weil der Trainer sagt, wir machen Wechsel, weil wir Steven Gerrard etwas weiter nach vorne schieben wollten. Und mit jeder Sekunde, die ich mich warm gemacht habe, ist bei mir die Hoffnung zurückgekommen, wenn wir das erste schießen, bin ich mir sicher, wir schießen das zweite. Und selbst die besten Mannschaften machen Fehler oder werden nervös, wenn es dann eng wird. Und als die zweite Halbzeit losging, möchte ich sagen, ich habe geglaubt, dass wir das drehen können, aber ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass wenn wir das erste schießen, dass wir das Spiel eng machen können, und wir haben mit dieser Mannschaft einige oder viele Finals gespielt. Ich glaube, bis auf eins alle gewonnen, und die hätten wir wahrscheinlich alle verlieren können oder müssen. Das heißt, wenn es eng wurde, haben wir immer Wege gefunden, Spiele zu gewinnen. Und deswegen, als es losging, war ich sehr viel positiver gestimmt, wenn auch nicht euphorisch, als am Ende der ersten Halbzeit.
Wie oft musst du eigentlich über dieses Champions League Finale 2005 sprechen?
Ja, immer mal wieder, jetzt im Moment etwas öfter, weil ja dieses Jahr das Champions League Finale wieder in Istanbul ist. Und die Leute erinnern sich halt auch daran, weil es halt ein denkwürdiges Spiel war, weil es wahrscheinlich in der Vergangenheit selten oder kein Spiel gegeben hat, wo der Spielverlauf der ersten Halbzeit so auf den Kopf gestellt wurde. Und deswegen sind das natürlich schöne Erinnerungen. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, aber wenn Leute drüber sprechen wollen, dann mache ich das natürlich gerne. Und es ist so ein Spiel oder so ein Event, wo die Leute wissen, wo sie waren. Also es gibt ja gewisse Spiele, bei mir ist Boris Becker das erste Wimbledon-Finale oder das WM-Finale 86 in Mexiko. oder gewisse Events oder Sachen, wenn sie passieren, dann weißt du, wo du das geschaut hast oder wo du warst. Und ich glaube, das Champions League Finale 2005 ist so ein Spiel.
Bei mir ist es übrigens das WM-Achtelfinale 2002, Deutschland gegen Paraguay. Frag mich nicht warum, weil die Bedeutung dieses Spiels, es war in Anführungszeichen nur ein WM-Spiel, aber ich kann dir genau sagen, wo ich war als 9-jähriger Bub. Also da hast du absolut recht, das brennt sich dann einfach so ein, ne? Und man ist dann einfach...
Genau.
Ich habe das angesprochene Champions League-Finale auf Kindergeburtstag geschaut, bei einem Schulkollegen, weiß ich auch noch wie heute. Bestätigt deine These.
Müssen jetzt sagen, wie jung ihr seid.
Die 3 steht schon vorne dran, Didi.
Ja.
Bei dir noch die 4. Ja. Also so weit sind wir gar nicht auseinander, wenn man es so sieht. Okay. Didi, wir würden gerne mit dir über den Moment sprechen, als sich dieses Finale dann zugespitzt hat, sprich das Elfmeterschießen. Mhm. Und da sind wir dann auch bei unserem ersten Einspieler. Kommt nicht von einem Weggefährten, muss man dazu sagen, aber von einem Mann, der wirklich äußerst anschaulich beschrieben hat, als er so einen ähnlichen Moment erlebt hat. Nämlich Europameisterschafts-Halbfinale 1996. Da ging es um den Einzug eben ins Endspiel Deutschland gegen England und Stefan Kunz hat einen der 5 deutschen Elfmeter geschossen und er hatte ganz spezielle Gedanken auf dem Weg zum Punkt und die hat er uns in Folge 16 verraten und wir würden sie gerne mit dir teilen, weil es wirklich einfach herrlich ist.
Um Druck abzubauen, muss ich mich immer ablenken und am besten passt das, wenn ich Wut aufbaue. Ich habe mir dann vorgestellt, wie die Kinder am nächsten Tag im Bus sitzen und beschimpft werden, dein Vater, der Blöde, beschießt den Elfmeter, deswegen sind wir raus, ne? Und hab dann so einen Zorn aufgebaut.
Das ist dir während des Halbfinals kurz vor deinem Elfmeter durch den Kopf gegangen?
Nee, auf den 30 Metern zum Elfmeterpunkt.
Hast du deine Kinder im Bus, die von anderen Kindern beleidigt werden, gedacht?
Ja, ja, klar, weil die werden die volldeppen. Du bist die Blamage in Deutschland, schlechthin. Wenn du den Elfmeter jetzt verschießt, wir sind ausgeschieden, fertig. Und dann habe ich mir den Simon angeguckt, der hatte damals so ein ganz buntes Trikot an, habe mir gedacht, dieser Vollpfosten, der will, dass deine Kinder morgen beschimpft werden. Und wenn ihr Aufnahmen seht, also erstmal muss ich dazu sagen, ich wollte flach rechts schießen. Ne? Ich habe dann hoch rechts geschossen. Und wenn ihr die Aufnahmen seht, ich kann nicht jubeln danach, weil ich ja noch
wütend bin.
In der Wutphase
ohne Ende.
Ja, ja. Es war so, ne? Die sagen dann heute, hat sich auch gar nicht so richtig gefreut. Sag ich mal, ist eine lange Geschichte. Ja.
Gibt es bei dir eine ähnlich lange Geschichte?
Nee, also Stefan war natürlich einer der. Das war ein großer Teil seines Spiels, diese Physikalität und diese Körperlichkeit. Um Gottes Willen, also ganz anders. Aber wenn es ihm hilft, du musst halt eine Routine finden oder eine Sache finden, um da auf dem Punkt voll konzentriert zu sein. Und die Leute sprechen über mentale Stärke. Und was ist mentale Stärke? Mentale Stärke ist, im Jetzt zu bleiben. Nicht darüber nachzudenken, was war, dass es in der Halbzeit 3-0 stand und dass wir froh sein müssen, hier zu sein. Nee, es steht jetzt 3-3. Und auch nicht darüber nachzudenken. Also ich habe da einen ganz anderen Ansatz wie er, nicht darüber nachzudenken, was ist wenn oder was wäre wenn, du triffst oder nicht triffst. Und deswegen, wir waren nach dem Spiel dann zusammengestanden, der Trainer kam zu mir und fragte mich, ob ich einen Elfmeter schieße. Ich war damals einer der ältesten, wenn nicht der älteste Spieler, Mittelfeldspieler, da musst du natürlich einen Elfmeter schießen. Ich habe genickt. Und dann kam er 2 Minuten später zurück und sagt, du schießt den ersten. Und ich wusste gar nicht, wer die anderen 5 schießt. Er hat dann die Mannschaft noch adressiert, hat was gesagt. Das habe ich aber nicht mehr wahrgenommen, weil ich so im Tunnel war, dass ich nichts um mich herum wahrgenommen habe. Und dann haben die Mailänder den ersten verschossen. Serginho hat den Ball übers Tor geschossen. Und dann wusste ich natürlich schon, dass ich in der Lage bin, uns das erste Mal am Abend in Führung zu bringen. Und unser Trainer war, also Elfmeter waren wahrscheinlich mit sein größtes Hobby oder das, mit dem er sich am meisten befasst hat. Ja, also es war taktisch, war ein Genie, der Rafa Benitez war ein herausragender Trainer, nur Elfmeter, da hat er ein Faible dafür gehabt und hat da Statistiken gehabt über Jahrzehnte. Und er hat mir mal gesagt, das war, glaube ich, während der Saison, weil wir haben die ganze Saison keine Elfmeter geübt, also nur in der Vorbereitung, da waren wir in Amerika. Da hat er nach jeder Trainingseinheit gesagt, schieß mal 3 Elfmeter. Das war alles. Also wir haben im Run-Up zum Finale keine Elfmeter geübt. Und er hat während der Saison mal gesagt, weil ich war dann eine Zeit lang mal Elfmeter-Schütze, weil Steven Gerrard 1 oder 2 verschossen hat, gab es dann leider keinen in der Zeit, dass die Chance 90% oder 91% größer ist, wenn du über Hüfthöhe schießt. Das heißt, die Elfmeter, die werden alle unten gehalten. Oben hält keiner einen Elfmeter. Das heißt, es ist eigentlich egal, wo du hinschießt, wenn der Ball höher als 1,10 Meter, 1,20 Meter, 1,25 Meter geschossen wird. Und das hatte ich im Kopf und es ist einfacher, Geschwindigkeit zu generieren, wenn du am Körper vorbeischießt. Das heißt, in die linke Ecke ist es einfacher, weil du, ja.
Als Rechtsfuß dann.
Genau, weil du einfach den Fuß schwingst. Und wenn du in die rechte Ecke schießt, dann musst du ja den Körper aufmachen. Das ist es schwerer, Geschwindigkeit zu generieren. Und deswegen war für mich klar, dass ich nach links gehe und versucht habe, den Ball links zu schießen auf Hüfthöhe oder über Hüfthöhe. Du musst natürlich aufpassen, dass du zu hoch schießt. Und ja, das war der Ansatz. Sollte sich der Torwart früher bewegen, was ja damals noch möglich war, dann hätte ich möglicherweise meinen Plan geändert, aber Dieter stand wie angewurzelt und ich habe perfekt getroffen. Also ich hätte nicht besser mit der Hand da reinschmeißen können und war natürlich froh, als das Netz gezappelt hat.
Was, glaube ich, wenige wissen, also über dieses Champions-League-Finale sind natürlich viele Geschichten bekannt. Was, glaube ich, natürlich auch bekannt ist, aber vielleicht jetzt nicht ganz so präsent bei den Hörern und Hörerinnen. Du hattest einen Haarriss bei diesem Schuss. Sprich, du hattest eine leichte Form des Mittelfußbruches sozusagen. Hast du so viel Adrenalin in deinem Körper gehabt, dass du das gar nicht gespürt hast?
Ja, also ich hatte mir den Mittelfuß als 18-, 19-Jähriger zweimal gebrochen, einmal links, einmal rechts. Und war dann 5 oder 6 Minuten vor Ende der Verlängerung in der Luft, kam runter und habe gemerkt, dass das was geknackst hat. Hatte Schmerzen, aber es war alles zu ertragen. Wir hatten schon dreimal gewechselt, damals durfte man nur dreimal wechseln und das war natürlich keine Option, da rauszugehen oder die Jungs im Stich zu lassen. Und deswegen, das Ausmaß der Verletzung, das habe ich dann erst 3-4 Tage später erfahren. Ich sollte zur Nationalmannschaft zum Confederations Cup 2005 und bin dann 2-3 Tage später zurückgekommen. Bin zum Doktor gegangen, Müller-Wohlfahrt hat ein Röntgenbild gemacht, hat gesagt, du hast einen Haarriss, du musst 4 Wochen Adimet tragen und damit hat sich der Confederations Cup erledigt gehabt, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich den Elfmeter geschossen habe, die Schmerzen waren zu ertragen.
Wie war dann die Nacht danach?
Ja, also am Abend war es, in der Kabine war wenig los. Also, wir kamen zurück und wir hatten die Kabine, also dann kriegst du den Pokal und dann läufst du eine Ehrenrunde und die Fans sind da, machst noch ein paar Interviews. Und wir haben die Kabine 2 Stunden vorher verlassen und waren am Boden. Also wir waren erledigt. Und dann war das ja fast schon surreal, dass wir zurückkommen 2 Stunden oder 2,5 Stunden später in die Kabine und dann steht der Pokal in der Mitte, weil es hätte in der Halbzeit niemand für möglich gehalten. Und ich glaube, dass wir das selber gar nicht groß fassen könnten. Also da waren keine wilden Freudentänze. Da waren die Leute, haben nachgedacht, haben den Pokal angeschaut und haben überlegt, was ist denn jetzt überhaupt passiert die letzten 2 Stunden. Also
das Ambiente für eine Zigarette quasi.
Genau. Das, es wäre, wenn eine Feier gewesen wäre oder Freudentänze, wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen. So ist es aufgefallen, weil wir saßen fast wie versteinert. Also wenn in die Kabine gekommen wäre, es jetzt wahrscheinlich gedacht, wir haben verloren. Und dann sind wir ins Hotel und das mit der Zeitumstellung, das Spiel war ja, glaube ich, weit nach 12 Uhr zu Ende. Also es war dann spät, als wir ins Hotel kamen, waren Freunde, Familie noch da und nächsten Tag ging es zurück und das ist eigentlich das, was hängen bleibt, dass da waren 1 Million Leute auf den Straßen. Es war geplant, dass wir 1 Stunde ins Stadtzentrum fahren mit dem offenen Bus. Es hat dann, glaube ich, 3,5 oder 4 Stunden gedauert, weil so viele Leute da waren und die Gesichter der Leute von 6 Monate bis 95 Jahre mit Freudentränen in den Augen, das erste Mal nach 21 Jahren den Pokal wieder zu holen, weil in dem Wettbewerb hat Liverpool damals seinen Namen gemacht in den 70er und 80er Jahren und das sind Momente und Bilder, die man natürlich nie vergisst.
Wir halten also fest, Didi Hamann hat das Champions League Finale 2005 mit einem Mittelfußbruch mitentschieden und danach hat man in der Liverpool Kabine trotz dieses wahnsinnigen Spielfilms nicht erkennen können, ob sie gewonnen oder verloren haben.
Genau, aber genauso zur Halbzeit. Ich glaube, das war die große Stärke unseres Trainers. Der hat in der Halbzeit, also war er ganz ruhig und sachlich, ist überhaupt nicht darauf eingegangen, was in der ersten Hälfte schiefgegangen ist, sondern hat sich auf das konzentriert, was in der zweiten Hälfte passieren muss, um da ins Spiel zurückzukommen. Und auch in der Halbzeit hättest du wahrscheinlich nicht gewusst, ob wir 3-0 hin sind oder 3-0 vorne, weil da war absolute Ruhe. Also da, wenn einer an den Erfolg noch geglaubt hat in der Halbzeit, dann war es, glaube ich, unser Trainer. Und das hat eine große Rolle gespielt.
Didi, ich habe Weggefährten angekündigt und hier ist der erste Weggefährte. Auch damals in dieser Nacht von Istanbul dabei gewesen, mittendrin. 508 Premier League Spiele und jetzt mit einer Frage an dich. Hier ist Jamie Carragher.
Didi Hamann, it's your big mate Jamie Carragher from Liverpool and I've been asked to give you or ask you a question for this podcast that you're doing. So I am going to ask you, why after the Champions League final in 2005, a few months later, you're at the height of your career, you've changed the Champions League final, you come on at half-time, change the game after Rafa Benitez's mistake not to start you. How is it then possible, only 6 months later, that you can't outrun a policeman from Japan? Please inform us all. Thanks, mate.
Please inform us all, hat er gesagt. Den Rest würde ich dich kurz um eine Übersetzung bitten.
Ja, wie es sein kann, dass ich 6 Monate nach dem Champions League-Finale nicht in der Lage bin, einem japanischen Polizisten davonzulaufen.
Und er hat gesagt, you have changed the game. Also das Lob dürfst du schon auch mit übersetzen.
Ja, nee, das alleine kann man kein Spiel ändern. Das Spiel hat sich geändert. Ich habe da meinen Teil dazu beigetragen, wie die 10 anderen. Also wir hatten da viele Spieler, die in der zweiten Halbzeit über sich hinausgewachsen sind oder in der Verlängerung eher vorne weg, weil er war, glaube ich, in der Verlängerung ging er 5 oder 6 Mal mit Krampf zu Boden, ist immer wieder gekommen und ja, also das wir hatten einfach so einen Zusammenhalt, dass uns die Möglichkeit gegeben hat, das Spiel zu drehen und die Belohnung war dann das Club World Cup Finale wurde damals mit Halbfinale, wir haben, glaube ich, gegen eine australische Mannschaft gespielt im Halbfinale und haben dann im Finale gegen Sao Paulo gespielt. Und es ist natürlich oft für die Südamerikaner ein großer Preis, hat einen großen Stellenwert, der Pokal. Für die Europäer wenig, aber für mich schon, weil es ist wahrscheinlich der schwerste Pokal zu gewinnen, weil du Champions League-Sieger werden musst, um eine Chance zu kriegen, den Pokal zu gewinnen. Und ich hatte da 2 Wochen vorher mich gegen Chelsea verletzt. Michael Essien hat mich damals am Knie getroffen, war ungutes Tackling. Und ich hatte ein Problem im Knie, habe dann im Halbfinale eine Viertelstunde gespielt, aber es ging nicht und war dann fürs Finale raus. Und wir haben das Spiel verloren und mit der Zeitumstellung sind wir ins Hotel zurück, haben 1-0 verloren, hätten das Spiel eigentlich nie verlieren dürfen, aber gut, ist passiert. Und sind ins Hotel zurück und an dem Tag hat, glaube ich, Chelsea gegen Arsenal gespielt und Jamie Carragher hatte viele Freunde aus Liverpool, sind mitgekommen nach Tokio oder nach Yokohama. Und hat gesagt, wir gehen in den Pub, wir gehen in Boozer und schauen das Spiel an. Chelsea, Arsenal. Und dann sind wir dahinter und haben wir natürlich unseren Frust haben wir ertränkt und sind dann aus dem Lokal raus oder aus dem Pub raus, da war schon spät. Und dann ist einer seiner Freunde ist über das Taxi, das draußen stand, gelaufen. Und da waren die 3 Spanier oder 4 Spanier. Pepe Reina war damals da, Luis Garcia, Xabi Alonso, noch einer. Und die haben nichts getrunken. Und ich habe gesagt, Jungs, lasst uns das Taxi nehmen, weil wir konnten kaum mehr stehen. Sind sie aber nicht. Und dann ist einer übers Taxi gelaufen und dann muss der Taxifahrer einen Alarmknopf gehabt haben, hat den gedrückt und dann ist innerhalb von einer halben Minute waren da 5 Polizeiautos unterwegs.
Ganz kurz reingegrätscht, was heißt übers Taxi laufen?
Der ist übers Taxi.
Drüber klettern, übers Dach.
Nee, der ist drüber gelaufen. Der ist auf die Motorhaube gestiegen und ist übers Taxi drüber gelaufen. So.
Ja. Man kann es nicht anders sagen. Ja.
So ist es. Und war natürlich auch... hat natürlich auch ein bisschen was getrunken gehabt. Und dann kamen die Polizeiautos und ich hatte Probleme im Fuß. Ich bin dann, war natürlich auch etwas betäubt, bin weggelaufen und ich war der Erste, den der Polizist geschnappt hat. Und weil die anderen wahrscheinlich alle schneller waren. Und ich hatte den Trainingsanzug noch an. Ich habe den versucht zu erklären, was Sache ist. Hat ihn nicht interessiert. Und dann haben sie mich auf die Polizeistation mitgenommen und dann... hat kaum einer, natürlich keiner Deutsch, kaum einer Englisch gesprochen und ich habe dann irgendwie denen klargemacht, dass sie im Hotel anrufen sollen, weil wir hatten einen Dolmetscher in der Woche oder in den 10 Tagen, in denen wir in Japan waren. Den habe ich dann erreicht um 4 in der Früh, 4:30 in der Früh auf der Polizeistation und war dann um 5:30, 6 im Hotel und um 7:30, 8 war Abfahrt. Also Kara hat, ich habe auf dem Trip war ich mit Sammy Hyppier im Zimmer und Kara hat alle halbe Stunde angerufen, ob ich da bin, weil er gedacht hat oder Angst hatte, dass er auch Ärger bekommt, wenn ich die Abfahrt verpasse. Zum Schluss hat alles gepasst. Ich war 1,5-2 Stunden vor Abfahrt im Hotel, bin in die Dusche, gefrühstückt und alles war gut.
So als wäre nichts gewesen.
Ja, so ist es, ja.
Aber hast du danach dann nochmal mit ihm das Gespräch gesucht, dass er da einfach wegrennt mit den Jungs und lässt dich da so zurück?
Nein, ich kannte die ja alle und das war, wenn die Polizei kommt, dann sind die alle weg und ich weiß gar nicht, ob da einige hatten, vielleicht gar keinen Pass dabei. Nee, es war alles okay, ist so passiert und wäre ich nicht rechtzeitig rausgekommen, wäre es vielleicht anders gewesen, aber wie gesagt, ich kann da kein Böse sein. Ist so passiert und jetzt kann man drüber lachen.
Didi, wir haben jetzt über das Champions League-Finale 2005 viel gesprochen und auch über diese Nachgeschichte dann eben in Japan. Wie ordnest du denn den Champions League-Titel in deiner Karriere ein? Welchen Stellenwert hat er denn?
Ja, das Highlight. Also das ist der Höhepunkt. Es gibt zwei Pokale, die Champions League als im Vereinsfußball und die Weltmeisterschaft im internationalen Fußball, im Ländermannschaftsfußball. Und deswegen ist das der größte Erfolg. Wie gesagt, wir haben einige Finals gewonnen, die natürlich alle wichtig waren auf dem Weg, aber die Champions League, wie man auch jedes Jahr wieder sieht, das ist die Königsklasse und das ist der größte Titel, den es gibt. Deswegen ist das mit Sicherheit das Highlight.
Und direkt danach dann die WM 2002 mit dem Vize-Weltmeisterschaftstitel?
Ja, also wenn man so ein Spiel verliert, ist immer schwer, weil Winner takes it all. Das heißt, ob du jetzt im Achtel- oder im Viertelfinale ausscheidest oder das Finale verlierst, macht keinen großen Unterschied. Natürlich kann man sagen, du bist Vize-Weltmeister, aber da wird sich möglicherweise in 10 Jahren kaum mehr Leute dran erinnern. Und deswegen war es ein gutes Turnier, weil wir da wirklich auch wieder über diesen Mannschaftsgeist und diesen Zusammenhalt uns da durchgekämpft haben. Hat Mekan den besten Torwart im Turnier, haben leider Ballack nicht im Finale dabei gehabt, der gegen Südkorea die zweite gelbe Karte kassiert hat. Wenn Ballack dabei gewesen wäre, glaube ich, hätten wir eine Riesenchance gehabt, sie zu schlagen. Wir haben auch so eine Chance gehabt, haben den Pfosten, glaube ich, getroffen, wie es bei 0-0. Und es war keine brasilianische, es war eine gute Mannschaft, aber es war keine Mannschaft, wo du sagst, boah, da muss alles passen. Natürlich muss viel passen, wenn du schlagen willst. Aber das war eine Mannschaft, die zu schlagen war. Und schade, eine Riesenmöglichkeit. Aber wie gesagt, es kann nur einer gewinnen im Sport und das waren an dem Tag leider die Brasilianer.
Jetzt in der jüngeren Vergangenheit war bei den Turnieren immer wieder auch das Hotel, das Mannschaftsquartier-Thema. Also was selber natürlich ganz eng mitverfolgt haben, Campo Bahia 2014 beispielsweise, Batutingi 2018 und jetzt auch 2022 in Katar war das Mannschaftsquartier ja immer wieder Thema. Wie war das 2002?
Ja, wir sind ja umgezogen. Also wir waren die erste Zeit in Miyazaki in Japan, sind dann zu den Spielen geflogen und dann sind wir nach Seoul Jeju umgezogen. Wir haben da das Spiel, und das soll ich erinnern, gegen Paraguay, das war auf der Hochzeitsinsel, das ist die südkoreanische Hochzeitsinsel. Da fahren die Honeymooner hin und da haben wir wirklich ein super Hotel, das wir für uns hatten. Und das war herausragend. Und dann waren wir da die Zeit bis zum Halbfinale und nach dem Halbfinale sind wir dann umgezogen nach Yokohama, glaube ich. Das heißt, wir hatten da gute Hotels, das ist wichtig, es sollte schon einen gewissen Standard haben, weil du natürlich deine Ruhe haben willst und du verbringst natürlich viel Zeit auch im Hotelzimmer, auch wenn du viel unterwegs bist. Und deswegen sollte das schon gut gewählt sein und wie gesagt, ich habe das 2018 jetzt nicht mitbekommen oder nicht gesehen, was da los war. Aber wenn das Hotel nicht einen gewissen Standard hat, du musst ja da auch irgendwo gerne sein, ja, weil du willst dich ja entspannen und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ist es schwer, dich da zu entspannen und die Akkus aufzuladen. Aber bei uns war das 98, wie auch 2002 war das hervorragend.
Was hat diese Mannschaft ausgezeichnet? Du hast schon mit ein paar Sätzen angedeutet. Ich glaube, fußballerisch waren wir vielen Nationen unterlegen, aber es muss ja irgendwas gegeben haben, was uns dann befähigt hat, im Finale zu stehen.
Ja, nee, wir hatten einen riesen Zusammenhalt und wir hatten eine super Abwehr. Also wir konnten verteidigen, wir hatten mit Ramelow, Linke, Metzelner, super drei herausragende Verteidiger. Oliver Kahn war wahrscheinlich zu der Zeit auf dem Zenit, haben wir ein Jahr vorher die Champions League gewonnen. Und hatten nach vorne mit Frings, Schneider, Ballack hatten wir technisch versierte Spieler, die den Unterschied gemacht haben und mit Klose den Spieler, der, wenn wir ein Tor gebraucht haben, ein Tor gemacht hat. Und dann hat natürlich Ballack mit seiner Torgefährlichkeit in den K.O.-Spielen hat er uns da Runde für Runde weitergeschossen. Herausragender Spieler und auch, was viele vergessen, den Charakter, den er gezeigt hat, gibt ja die Geschichte mit Gascoigne, der 90 den Elfmeter nicht geschossen hat oder schießen wollte, weil er im Finale gesperrt gewesen wäre. Ballack hat gegen Südkorea die zweite Gelbe bekommen oder hat 10 Minuten später Siegtor geschossen. Also es ist mal ein Unterschied, was was Führungsqualität oder was Führungspersönlichkeit ist. Und ja, also da sind wir dem Balle, glaube ich, alle dankbar, wie er sich da für die Mannschaft eingesetzt und geopfert hat. Das war ja herausragend. Nochmal, es war nur schade, dass er dann im Finale nicht dabei war.
Du hast den Zusammenhalt gerade besonders betont. Wie hat sich das abseits des Platzes geäußert?
Ah, wir haben einfach Spaß miteinander gehabt. Also wir hatten da, ich weiß gar nicht, bestimmt 9, 10 verschiedene Spieler aus verschiedenen Mannschaften. Und ja, wir hatten einfach riesen Zusammenhalt. Haben Jörg Böhme noch verloren, der nach Hause musste oder nach Hause geflogen ist, weil er für die WM dann raus war. Und hatten einfach einen super Zusammenhalt. Und wir hatten natürlich 2 Jahre vorher mit vielen Spielern ziemlich auf die Mütze bekommen bei der Europameisterschaft. Dann hat Rudi Völler übernommen und er hat einfach da so ein Spirit kreiert in kurzer Zeit. Dann hatten wir natürlich auch noch die Playoff-Spiele gegen die Ukraine, die wichtig waren, weil wir die Gruppe nicht gewonnen haben. Also das war im Nachhinein wahrscheinlich was Gutes, weil wir in der Ukraine waren 1-0 hinten, haben dann 1-1 gespielt, haben dann in Dortmund, glaube ich, 4-1 gewonnen, Ballack, Hattrick. Und dann haben wir eine schöne Feier gemacht nachher. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir doch nach Japan und Südkorea, dann soll das erstmal einer schlagen. Also wir haben da wirklich über die Monate einen riesen Zusammenhalt bekommen und das Ukraine-Spiel war dann wirklich das Schlüsselerlebnis, wo wir gesagt haben, so, jetzt soll erstmal einer kommen, der uns schlägt.
Wie sieht es konkret aus, wenn eine Mannschaft, die so einen Zusammenhalt hat, einen riesen Spaß hat, wie du gerade gesagt hast? Was passiert da?
Ja, es gibt einfach keinen Ärger. Wir haben auf dem Platz Spaß, wir haben außerhalb Spaß. Und jeder versteht sich mit jedem. Also du musst nicht bester Freund sein, aber da gab es keine Animositäten, dass der eine nicht mit dem kann oder der spielt bei dem Verein. Es gibt es ja auch ab und zu, dass mittlerweile hier die Dortmunder, hier die Bayern oder hier die und die, Manchester und United und Liverpool war es über Jahre bei der englischen Nationalmannschaft. Und bei uns war das eines und das haben wir auf dem Platz auch gesehen.
Jemand, der damals auch dabei war bei diesem Turnier, hat uns in der Folge 15 ein paar Einblicke gegeben, die ja speziell sind. Und die sind dir natürlich nicht neu, nicht fremd, weil du hast für diese Einblicke gesorgt. Aber wir lassen ihn zu Wort kommen. Thorsten Frings.
Wir waren schon alle so leicht angetüdelt. So kommt auf einmal Didi Hamann um die Ecke gelaufen, splitterfasernackt. Lässt sein Ding vor der Tafel so baumeln. Schreit irgendwie was rum und läuft so den Flur entlang oder den Weg entlang und dann war es aber schon spät abends und die Rasensprenger waren an und war alles so ein bisschen feucht und dann kommt die Kurve, Didi Hamann läuft in die Kurve rein und legt sich aufs Brett, hat am nächsten Tag einen Schürfwunde am Oberschenkel, 30 Zentimeter lang. Und wir sind aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Und das ist aber das, was ich eben sagte. Das hat uns dazu, das hat dazu beigetragen, dass wir da erfolgreich waren. Weil wir so einen Zusammenhalt hatten.
Das war nach dem Achtelfinale in Jeju gegen Paraguay. Wir waren damals das erste Achtelfinale, also von den 8 Spielen haben wir das erste gespielt. Das war, glaube ich, Samstagnachmittag, 15 Uhr. Und das Hotel war nur eine Viertelstunde vom Stadion. Also es war ein kleines Stadion. Und ich war gesperrt, weil ich gegen Kamerun die 2. gelbe Karte bekommen habe im letzten Gruppenspiel und war dann in der Früh beim Laufen mit Michael Skibbe, mit dem Co-Trainer. Und dann sind wir zum Stadion und dann habe ich zu den Jungs gesagt, vor dem Spiel in der Kabine, so, Jungs, wenn wir weiterkommen heute, dann mache ich einen Flitzer heute Abend. Und dann sind wir zurück ins Hotel. Wir waren dann um 6:30 schon im Hotel und dann waren einige Frauen auch da. Und wir haben gegrillt und dann war es schon zu später Stunde, ich weiß gar nicht, wer noch alles, es war eine lange Tafel und dann habe ich mir gedacht, so jetzt muss ich einlösen, weil ich den Jungs versprochen habe und war natürlich ein riesen Gegröhl, als ich da um die Ecke kam, bin dann leicht gestürzt auf dem Rückweg, aber ist alles glimpflich verlaufen und die Jungs hatten Spaß und hatten was zu lachen, hatten was zu reden die nächsten Tage und das hat uns natürlich alles zusammengeschweißt.
Also in diesem Hotelgarten war schon ein bisschen was geboten.
Absolut, aber da waren nur wir. Das wäre natürlich sonst auch nicht möglich gewesen. Und das war einfach eine verschworene Einheit. Also es ist immer so einfach gesagt, dass man sagt, ja. Und es ist immer einfach zu sagen, wenn man Spiele gewinnt. Aber wir waren wirklich, wie du gesagt hast, von der Qualität gab es bessere. Aber wir hatten da so einen Zusammenhalt, dass wir einfach da jeden Tag gefreut haben zu trainieren, miteinander Sachen zu machen. Und deswegen ist das ziemlich weit gegangen damals. Leider nicht weit genug.
Wir arbeiten uns so ein bisschen rückwärts in deiner Karriere. 2005 Champions League Finale, 2002 Vize-Weltmeisterschaft. Und jetzt gehen wir ins Jahr 2000. Da hast du nämlich im altehrwürdigen Wembley Stadion das letzte Tor geschossen. David Seaman, auch da im Tor, genauso wie bei Stefan Kunz 1996 bei diesem Elfmeterschießen. 30 Meter Freistoß und du kommst auf die irrwitzige Idee, den direkt aufs Tor zu schießen.
Ja, die hatten, glaube ich, kurz vorher die Regeln geändert, dass der Schiedsrichter die Mauer nicht mehr stellen muss. Das heißt, es war möglich, den Freistoß schnell auszuführen. Und Michael Ballack war ein junger Spieler damals und ich habe gesagt, nee, den schieße ich. Mehmet Scholl kam, aber für den Scholli war er zu weit weg, weil es waren 30 Meter. Er wäre so weit gekommen, aber Scholli war natürlich 25 Meter über die Mauer, da war Scholli einer der Besten. Und dann habe ich zum Scholli gesagt, nee, ist zu weit für dich, ich schieße den. Und die Engländer haben die Mauer nicht gestellt, waren, glaube ich, nur Southgate und Scholes, die eine halbe Mauer versucht haben zu bilden. Und ich habe nicht auf den Schiedsrichter warten müssen. Die Regel wurde, wie gesagt, glaube ich, einige Jahre vorher geändert. Habe dann schnell geschossen, hat den ganzen Tag geregnet. Tor hätten wahrscheinlich halten müssen, aber ich war natürlich froh, als er drin war.
Und ordentlich Zug hat der Schuss allemal gehabt. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, also da könnte so eine ähnliche Wut wie bei Stefan Kunz in dir gewesen sein, weil da war richtig Zug.
Nee, Wut war keine drin. Musst halt nur schauen, dass du möglichst den Ball flach hältst, dass er nochmal aufsetzt bei dem regennassen Boden. Und ich habe Seaman danach einige Male getroffen und er hat mich darauf angesprochen, sage, ja, hast mir einen Gefallen getan. Und wir haben drüber geschmunzelt oder gelacht, war ein hervorragender Torwart gerade auf der Linie. Aber da sieht er wahrscheinlich nicht ganz so gut aus, aber uns war es recht.
Als dann das neue Wembley gebaut wurde, gab es eine Brücke. Und die Brücke ist deshalb Thema, weil die Brücke die Bahnstation mit dem Stadion verbunden hat. Und diese Brücke brauchte natürlich, klar, einen Namen. Da war auch dein Name tatsächlich in der Verlosung. Die Brücke hätte nämlich Harman Bridge heißen können. Hieß dann aber doch nicht so. Trotzdem sehr kuriose und witzige Geschichte.
Ja, da gab es eine Umfrage, wo die Leute abstimmen konnten, aber die Engländer interessiert sowas wenig. Und ein Deutscher hat das mitbekommen, der hat das dann an seine Freunde geschickt und die haben es weitergeschickt und dann war das irgendwann viral und dann hatte ich irgendwann 95% der Stimmen. Und die Engländer sind ja sehr faire Sportsmänner, aber so weit geht die Freundschaft oder das Fairplay doch nicht, dass sie die Brücke nach dem Deutschen benennen. Und da gab es beim FA Cup-Finale vor vielen, vielen Jahren, in den 50er oder 60er Jahren, gab es mal Fanausschreitungen und da ist ein Schimmel, ein weißes Pferd ist dazwischen die Fanmengen und hat die Fanmenge getrennt und hat da wirklich größeren Schaden verhindert. Und das ist jetzt die White House Bridge, genau.
Wir reden jetzt hier gerade über den ganz großen Fußball, Wembley, Weltmeisterschaft, Champions League und du hast ja auch bei ganz großen Vereinen gespielt, wie Manchester City, Liverpool, Bayern. An welche Station erinnerst du dich am liebsten zurück?
Also die längste und erfolgreichste Zeit hatte ich natürlich in Liverpool und das war schon die prägendste Zeit. Also wir haben dort den UEFA Cup gewonnen, auch noch zweimal den FA Cup, zweimal den Ligapokal. Und das ist ein besonderer Verein und das war die längste Zeit, die erfolgreichste. Deswegen ist es schon so, dass Liverpool von allen Vereinen. Ich habe den Bayern natürlich viel zu verdanken. Dort habe ich mein Profidebüt gemacht unter Beckenbauer. Aber in Liverpool ist schon eine besondere Verbindung und Beziehung da.
Da kommen wir jetzt dazu. 1993 bist du nämlich Profi geworden bei den Bayern. Vorher hattest du Hermann Gerland als Trainer. Wie war das für dich?
Nee, Hermann war gut. Also ich kam mit 16 zum FC Bayern. Ich war bei Wacker München. Er hat mich damals spielen sehen, als klar war, dass er Trainer wird. Und dann stand für mich ziemlich schnell fest, dass ich das machen will, weil er war ein Bundesliga-Trainer, der einen Bundesliga-Job aufgibt, um die A-Jugend bei Bayern zu trainieren. Er hat uns auf den Profifußball vorbereitet. Und ich glaube, das ist etwas, was in der heutigen Zeit etwas fehlt. Da wird versucht, Meisterschaften zu gewinnen. Das wollten wir natürlich auch, aber du musst die Spieler auf dem Seniorenfußball vorbereiten, weil du dann, wenn du in der A-Jugend fertig bist und du bist dann 18 oder 19, dann spielst du auf einmal gegen 30-Jährige. Und wenn du da körperlich und läuferisch nicht in der Lage bist, mitzuhalten, dann ist egal, wie gut du Fußball spielen kannst. Weil das eine muss gegeben sein, um das andere zu zeigen. Und das hat er gemacht. Und ich glaube, dass wir alle, es war hart, Aber es war auch irgendwo eine Charakterschule. Und ich glaube, dass wir hatten damals sehr gute Jahrgänge mit Babbel, mit Nährlinger, Gospodarek, Eberl, Czerny. Ich glaube, dass wir alle von ihm profitiert haben.
Wie hat er euch vorbereitet?
Ja, wir haben trainiert wie die Ochsen. Also wir sind gelaufen wie Biathleten. Ja, also wir haben trainiert. Ich kam dann, wie gesagt, mit 16 zu Bayern und war ziemlich schmächtig. Und er hat dann noch zweimal in der Woche ein Fitnessstudio, weil wir damals Kraftraum gab es zu der Zeit noch nicht im Jugendgebäude, bin ich noch zweimal am Nachmittag ins Fitnessstudio gefahren und musste dort trainieren, Oberkörper trainieren. Ja, also das heißt, ich war in der Schule, ich habe Abitur gemacht zu der Zeit, bin dann zweimal am Nachmittag, bin nach Hause ins Fitnessstudio, war um 3 dort, habe 1,5 Stunden trainiert, Trambahn, Bus und was auch immer und dann ging um 5:30, 6 war Training. Also das war eine harte Zeit, wir haben 4 oder 5 Mal in der Woche trainiert. Aber da hast du was gelernt und er sagt ja auch immer heute, Belastungssteuerung, um zu steuern, musst du erstmal belasten. Und was wir damals trainiert haben, ich weiß nicht, ob das heute noch möglich ist, weil da wirst du wahrscheinlich wegen sadistischen Trainingsmethoden, da wirst du wahrscheinlich am Pranger gestellt, aber damals war das genau das, was wir gebraucht haben. Und deswegen, wenn du das als Jugendlicher nicht trainierst oder da den inneren Schweinehund besiegst, ja, wie sollst du es dann mit 20 oder 25 machen? Das musst du machen in der Zeit 17, 18, 19, das sind die wichtigsten Jahre für einen Fußballer. Da entscheidet sich, ob einer es schafft, Profispieler zu werden oder mit dem Fußball Geld zu verdienen oder nicht. Und da musst du die Jungs vorbereiten und da musst du sie auch hart anpacken. Und das hat er gemacht und deswegen, glaube ich, habe nicht nur ich, sondern haben viele aus den beiden Jahrgängen dem Hermann viel zu verdanken.
Damit sind wir beim nächsten Weggefährten, der eine herrliche Hermann-Gerland-Anekdote auf Lager hatte, als wir ihn zur Vorbereitung auf diese Folge angerufen haben. Und zwar haben wir jetzt deinen früheren Mitspieler, der sowohl in der Jugend als auch bei den Amateuren mit dir zusammengespielt hat. Wir hören Harald Czerny.
Also ich habe ja damals Stürmer gespielt und ich habe auch meine Tore gemacht, aber nicht, aber auch die eine oder andere Chance vergeben. Und in einer Situation, weiß ich noch, habe ich eine Chance vergeben, die man eigentlich machen muss. Und der Mann Gerland, sein Lieblingsspruch bei mir war eigentlich immer, Czerny, zieh die Skischuhe aus. Also dadurch, dass ich aus Österreich komme und war immer der Skifahrer bei ihm. Und immer wenn eine Situation war, die er sich technisch anders vorgestellt hat, kam immer der Spruch, ob ich heute wieder die Skischuhe anhabe, statt die Fußballschuhe. Ja, aber eine oder andere Situation hat er sich dann nicht. Er hat eigentlich schon darauf gewartet, dass es zu Situationen kommt, damit er seinen Skischuh-Spruch wieder raushauen kann. Aber es war immer auch nicht so, oder eher lustig gemeint. Also wir hatten schon immer auch Spaß mit ihm.
In der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ob man das noch sagen kann oder darf, aber es ist ja nichts Schlimmes. Und natürlich habe ich das eine oder andere Mal gehört, weil der Harry, der hat schon die eine oder andere Chance verschossen, aber war ein toller Spieler, also war unheimlich schnell und hat sich da auch schnell unheimlich weiterentwickelt. Und aber gut, wenn du so einen Spruch vom Trainer nicht abkannst, ja, wie willst du dann, wenn 60.000 dann einmal das Pfeifen anfangen oder was zu dir sagen, wie willst du das aushalten? Das heißt, also wir müssen da schon vorsichtig sein, dass wir den Bogen nicht in die andere Richtung überspannen und sagen, man darf gar nichts mehr sagen und um Gottes Willen, Kritik darf nicht geübt werden. Kritik gehört dazu. Und wenn du kritisiert wirst, das heißt ja, dass derjenige, der dich kritisiert, denkt, dass du es besser kannst. Ja, also irgendwo ist das ja auch Anerkennung, wenn du kritisiert wirst. Weil wenn du nicht kritisiert wirst, dann heißt das, der kann es nicht besser. Ja, und das war beim Harry so, er hat sich da unheimlich verbessert. Hat dann auch als einer der Ersten von unserer Mannschaft in der ersten Mannschaft gespielt bei Bayern und hat dann einen riesen Weg gemacht. Also da kamen noch andere Sprüche, aber das gehört alles dazu, meiner Meinung nach.
Perfekte Überleitung, weil du bist zusammen mit Harald Czerny dann auch zu den Profis gekommen. Hast du da dann da die Kabine geteilt mit Größen wie Lothar Matthäus, Bruno Labbadia, Mehmet Scholl? Wie war das für dich? Weil Harald Czerny hat auch gemeint, da musste man sich einiges anhören, einige Sprüche wurden gedrückt. Wie war das dann für so einen jungen Spieler?
Ja, das ist Lernphase und ich kann mich erinnern, ich habe dann ab und zu schon mal mittrainiert bei den Profis, da waren 20 Duschen. Und ich stehe unter der Dusche und du versuchst immer da keinem auf die Füße zu treten oder dich, dass du keinen im Weg stehst. weil du froh bist, dass du da bist, aber du wirst natürlich keinen verärgern und weil du Respekt hast vor den Profis. Das war ja noch ein Schritt hin und das war ja zu der Zeit war ja noch gar nicht abzusehen, ob er bei den Profis spielt oder ich bei den Profis spiele. Und ich bin damals, erinnere ich mich mal, unter die Dusche gegangen, da waren 20 Duschen und dann kommt einer rein, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und sagt, du stehst unter meiner Dusche. Da waren aber noch 18 andere Duschen oder 19 andere Duschen. Ja, war kein Mensch in der Dusche. Naja, dann bin ich halt in die nächste Dusche gehüpft. Ja, und habe gewusst, das nächste Mal, wenn der kommt, das ist seine Dusche. Oder im Bus, wenn Testspiele waren. Du wusstest nicht, wie viele Spieler mitfahren. Da bist du ich bin im Bus gestanden, weil ich mich nicht auf den Platz von jemandem setzen wollte, der da jede Woche sitzt. Ja, das heißt, da stehst du und da wartest, bis der letzte eingestiegen ist. Dann schaust du, wo er Platz frei ist und da setzt du dich hin. Ja, das war damals so. Das ist heute vielleicht anders. Aber dieser Respekt oder diese Ehrfurcht vor den Spielern ist natürlich was ganz Wichtiges. Und wenn du dann anfängst, mit denen zu spielen, dann musst du dich natürlich erstmal da einfügen und musst dir den Respekt dieser Spieler verdienen. Das ist ganz klar. Da musst du dann schauen, dass du gut trainierst, dass du den Respekt dir der Mitspieler verdienst. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was man nicht vergessen darf, dass man nicht dahin geht und denkt, so, jetzt bin ich da, jetzt schaut mal, was ich kann. Ja, also das ist ein weiter Weg und auch ein steiniger Weg, ja, weil du da natürlich Kisten tragen musst, die Bälle einsammeln. Das war damals, war das Usus. Also wir haben die Kisten getragen. Wir sind 10-mal in Bus bei Testspielen und auch noch bei Bundesligaspielen dann, bis alle Kisten drin waren, weil die Alten, die mussten keine tragen. Das war okay, das war so. Heute hast du 10 Zeugwerte, die ganzen Sachen reintragen. Und das ist natürlich etwas, in England haben sie früher noch die Schuhe geputzt, die 17-, 18-Jährigen. Da hatte jeder Spieler, hat einen Jugendspieler gehabt, der ihm die Schuhe geputzt hat. Und da haben sie dann Trinkgeld bekommen, immer, jede Woche oder jedes Monat. Und das sind alles so Sachen, das ist uns etwas verloren gegangen, weil wir, glaube ich, zu schnell wollten, dass die Jungs erwachsen werden.
Hat sich das dann auch im wahrsten Sinne, das war das ein bisschen Schmerz ausgewirkt im Training?
Ja, natürlich. Die haben dich schon mal weggetreten. Also die wussten, da kommt einer, der kann vielleicht nicht jetzt, aber in 6 Wochen oder in 6 Monaten könnte er mir gefährlich werden. Da gibt es mal Feuer. Ja, also das war Teil des Spiels. Also im Training wurden zum Teil Spieler, ich möchte jetzt sagen, absichtlich verletzt, aber es haben wir billig in den Kauf genommen. Und wenn er dieselbe Position spielt, natürlich umso besser. Weil wenn der verletzt ist, dann spiele ich. Und so war das. Und da musstest du die Ellbogen ausfahren und musstest dich natürlich auch wehren. Ja, also musst du natürlich den richtigen Zeitpunkt, weil wenn du da hingehst und du trittst dann die Spieler um, dann wird es gefährlich. Ja, also das war immer so eine Gratwanderung, was kannst du machen, was nicht. Aber du musst dich natürlich wehren, sonst wirst du rumgeschoben. Und das war eine unheimlich lehrreiche Zeit. Und du wirst durch Spielen wirst du erfahrener, aber das Spiel lernen, das tust du im Training. Ja, wenn du die anderen Spieler siehst, wie sie trainieren, wie sie sich vorbereiten, was sie im Training machen, also ein besserer Spieler wirst du im Training. Deswegen war das natürlich eine unheimlich lehrreiche Zeit und da war jeder Tag war natürlich unheimlich wichtig.
Du hast auch mal über die damalige Mannschaft gesagt, dass ihr das Gegenteil einer Mannschaft wart. Wie hat sich das denn geäußert?
Ja, das war zu Ende meiner Zeit. Also 98 bin ich ja weg und da kam er dann 5,96, als Trapattoni gehen musste. Da musste Rehhagel gehen. Da kam ja dieser Begriff des FC Hollywood und es war einfach, es gab 3-4 Gruppen innerhalb der Mannschaft. Viele Spieler hatten ihre Journalisten. Das heißt, immer wenn irgendwas in der Kabine besprochen wurde, das stand am nächsten Tag in der Zeitung. Und es war einfach anstrengend. Und wir hatten tolle Einzelspieler, aber als Mannschaft hätte man sehr viel besser sein können.
Du bist 1998 dann nach Newcastle gegangen. Wie kam der Wechsel zustande?
Ja, wie gesagt, es war anstrengend in München. Da waren viele Gruppen und es war einfach anstrengend, weil Sachen rauskamen und wir hatten nie den Zusammenhalt, den du brauchst, um wirklich da richtig erfolgreich zu sein. Und ich habe damals den Fritz Scherer, der war Präsident bei Bayern, war Teil der Delegation bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, habe ihn da informiert, habe gesagt, ich würde gerne den Verein wechseln. Er sagte, okay, er wird mit der sportlichen Leitung, mit Hoeneß sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn der Preis stimmt. Und dann gab es 2, 3 Vereine aus Spanien und Newcastle hatte das größte Interesse. Ich habe mich mit denen dann nach der Weltmeisterschaft getroffen und dann war ziemlich schnell, hat man eine Einigung gefunden. Es kamen zu der Zeit auch Hitzfeld, Effenberg, Jeremis. Deswegen war es dem Verein, glaube ich, gar nicht so unrecht, dass ich ging. Und ich glaube, das hat für beide gepasst.
Du warst damals 24, bist kurz nach dem Wechsel 25 geworden, also warst nicht mehr ganz jung. Hattest du Hemmungen, Bedenken, das Land zu verlassen, in ein neues Land zu gehen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte das Gefühl oder ich wusste, dass ich habe ja dann 97 angefangen für die Nationalmannschaft zu spielen, war dann bei der WM in Frankreich dabei und wusste oder hatte das Gefühl, dass ich in München mein Potenzial nicht ausschöpfe, weil da sind einfach so viele Sachen passiert, dass es einfach schwer war. Und ich wusste, ich brauche neue Herausforderungen, um da wirklich mal ja, das zu zeigen, was ich fühlte, was ich kann. Und deswegen war der Schritt nach Newcastle der logische. Premier League hat mich schon immer gereizt. Hatten damals eine Mannschaft, die ein Jahr vorher im FA Cup-Finale war, gegen Arsenal 3-0, glaube ich, verloren hat. Mit Gary Speed, Shearer, Shay Given, Stuart Pearce, David Batty. Unheimlich erfahrene und interessante Spieler. Und ich dachte mir, nee, das mache ich jetzt.
Trotzdem, trotz deiner ganzen Ausführungen, warst du nur ein Jahr in Newcastle, bist nach nur einer Spielzeit nach Liverpool. Dort warst du dann 7 Jahre. Wie war das Leben dort?
Ja, war super. Also ist eine Stadt, die für den Fußball lebt. Und ich kam dahin. Das Gute war, dass ich zum Zeitpunkt kam, als sie hatten, glaube ich, knapp 10 Jahre oder 10 Jahre keinen Titel gewonnen. Und der Verein war etwas im Umbruch. Sie hatten ein Jahr vorher hatten sie eine Konstellation, wo sie 2 Trainer hatten mit Roy Evans und Gerard Houllier. Das haben sie dann im Sommer geändert. Das heißt, Gerard Houllier war der alleinige Trainer oder Manager. Und er hat dann in dem Sommer 5, 6 Spieler geholt, alles Ausländer, weil er, glaube ich, etwas mehr Professionalität in Anführungszeichen in den Kader bringen wollte. Und da waren einfach Spieler dabei, die als einige der besten Käufe der Geschichte eingehen. Mit Stefan Honschow, mit Sami Hypia, Titi Kamara kam, Wladimir Smica auch. Also alle Spieler, die dann jahrelang da waren. Und wir haben uns dann schnell gefunden, hatten erfahrenere ausländische Spieler, hatten mit Steven Gerrard, mit Jamie Carragher, mit Mike Lowe, hatten wir junge Engländer, die unheimlich talentiert waren. Und wir haben uns da sehr schnell zusammengefunden und haben da wirklich so ein Teamspirit kreiert, der uns dann relativ schnell erfolgreich hat werden lassen.
Du hast jetzt viel über das Sportliche geredet, aber wie war es so für dich als Mensch in Liverpool?
Ja, gut, also ist eine tolle Stadt, hat sich unheimlich gemacht dann über die Jahre, aber sehr offene Leute, sehr herzliche Leute und ich kann nichts Schlechtes sagen, habe in der Stadt gewohnt die ersten 3, 4 Jahre, bin dann auf die andere Seite von der Mersey, vom Wasser gezogen, als die große Tochter in die Schule kam und tolle Stadt, tolle Leute. Gibt nichts zu beanstanden.
Didi, wir haben wieder eine Frage für dich. Oder besser gesagt, wir haben jemanden, der eine Frage für dich hat. Es ist ein Kollege von dir, ein aktueller Kollege, mit dem du bei Sky zusammenarbeitest, der aber auch zur damaligen Zeit in Liverpool ein Kollege von dir war. Ein Mitspieler. Hier ist Erik Meyer.
Hallo Didi, hier Erik. Erst wünsche ich dir natürlich sehr viel Spaß mit den Jungs. Das wirst du bestimmt haben. Zweitens, kleiner Auftrag für dich. Kannst du noch mal erklären, wie es damals war bei Challenge in Liverpool, wo wir an einen Sonntagabend beschossen wurden? Klär die Jungs doch mal auf. Bisschen Western. Passt ja rein in diese Folge. Liebe Grüße von Erik und wir sehen uns bald wieder im Sky-Studio. Ciao, ciao.
Erik sagt, ein bisschen Western. Was hat es denn damit auf sich? Was war das für eine Situation? Wie haben wir uns das vorzustellen?
Ja, wir haben das nicht groß mitbekommen. Also natürlich hat man einen Schuss gehört. Dann denkt man, weiß man natürlich erst nicht, ob das ein Schuss war oder ein Knallfrosch. Aber irgendwer scheint da getroffen worden zu sein. Es war dann alles halb so schlimm, was da die Hintergründe waren, weiß ich nicht, aber es war natürlich schon, der eine ist unter den Tisch, der andere ist auf die Toilette. Aber es hat sich dann relativ schnell wieder gelegt. Also es war natürlich nicht lustig, aber es ist nicht etwas, was dort jede Woche passiert.
Also klingt dramatischer, als es für dich zumindest.
So ist es.
Und wie war das für dich sonst in Liverpool, wenn du unterwegs warst? Konntest du in Ruhe weggehen, in Bars gehen, in Pubs gehen oder wurdest du ständig angesprochen? Hattest du deine Ruhe?
Ja, damals gab es halt diese Bild- und Kameratelefone noch nicht wirklich. Also die kamen ja später Und deswegen, die Leute sind da sehr respektvoll. Also die wollen nicht mal Autogramm, die wollen die Hand schütteln, die sagen dir, dass sie froh sind, dass du hier bist. Und die sind da sehr, sehr respektvoll, wenn du da am Abend unterwegs bist. Natürlich gibt es ab und zu mal einen, der vielleicht etwas länger dasteht, wenn du mit Freunden unterwegs bist oder mit Familie. Aber wie gesagt, das ist alles Teil des Jobs. Und grundsätzlich sind sie unheimlich reserviert und respektvoll.
Es gibt ja in Liverpool auch zwei Vereine, neben dem FC Liverpool noch den FC Everton. Wie war das, wenn du Anhänger vom FC Everton getroffen hast? Beziehungsweise wenn die dich getroffen haben?
In 7 Jahren nicht einmal ein Problem. Also da sind sie wirklich Sportsmänner, die Engländer. Das geht dann auch vereinsübergreifend. Da gab es in 7 Jahren nicht einmal eine Situation, wo ich mir dachte, oh, das könnte unangenehm werden. Man hat großen Respekt für den anderen Verein. Die Everton hatte ja auch große Geschichte in den 80er Jahren. Und da gab es in 7 Jahren nicht einmal einen Vorfall, wo ich, wo es unangenehm war oder werden hätte können.
Also hättest du auch problemlos mal einen Pub von Everton gehen
können? Ja, das habe ich schon ab und zu gemacht, weil die Leute, die lassen dich natürlich dann eher in Ruhe. Es gibt ja rote und blaue Pubs, einige sind gemischt, aber man weiß schon ungefähr, ja, welches rot, welches blau ist. Und ich bin dann auch gerne mal in Blaues gegangen, weil sie dich natürlich dort in Ruhe lassen und aber nur aufmuntern. Also sagt keiner, was machst du hier oder so. Die sagen, du, schön, dass du hier bist. Und ich habe gesagt, du, ich habe größten Respekt für den Verein. Deswegen alles wunderbar.
Wie ist es, wenn du heute nach England gehst? Wie bist du da empfangen?
Ich war jetzt länger nicht dort. Also es war ja erst Corona und jetzt war ich länger, als ich war in London. Das ein oder andere Mal, aber im Nordwesten Englands war ich schon länger nicht mehr. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich war bestimmt schon 5 oder 6 Jahre nicht mehr da. Irgendwann wird sich die Gelegenheit wieder ergeben und dann schauen wir.
Du wurdest in Liverpool auch The Kaiser genannt. Wie kam es denn dazu?
Ja, da gab es mal einen deutschen Poolspieler, den Ralf Souquet, und sein Spitzname war Kaiser. Und ich habe damals immer mit Michael Owen und John Anurise, haben wir fast nach jeder Trainingseinheit haben wir Pool gespielt. Und dann lief irgendwann mal im Fernseher, lief Neunball im Fernsehen. Und dann hat der Michael Owen den Ralf Souquet gesehen, war, glaube ich, sogar Weltmeister, war ein sehr erfolgreicher Spieler. Und dessen Spitzname war Kaiser. Und der hat ja auf seinem Trikot hinten oder auf seinem Spielshirt hat er Kaiser stehen gehabt. Und dann hat er gesagt, wenn ich dir eins besorge, trägst du das? Da sage ich, ja, natürlich, sagt er. Und das war dann die Initialzündung, dass ich von da an war ich der Kaiser.
Also hatte gar nichts mit Franz Beckenbauer zu tun.
Nee. Ja, um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Hätte man ja meinen können bei der Kaiser. Aber bleiben wir in einer ähnlichen Richtung, zwar Thema Wertschätzung, da hatten wir es mit Erik Meyer auch schon drüber. Der meinte, dass es in England komplett anders ist als hier in Deutschland. Wie siehst du das? Gibt es da Unterschiede?
Ja, es ist, also wenn du in Deutschland 10 Millionen kostest, also zu meiner Zeit, heute sind 10 Millionen ja 30 oder 40. Wenn du in Deutschland 30 oder 40 Millionen kostest, dann sagen die Leute, der soll erst mal zeigen, dass er das wert ist. Und in England, wenn du das Geld kostest, dann sagen sie, wenn der das Geld kostet, muss er gut sein. Das heißt, du hast da schon mal eine andere Herangehensweise und wahrscheinlich etwas mehr Kredit in der Bank, was die Leistungen oder das Spiel dann anbetrifft. Und das macht es natürlich ab und zu vielleicht etwas einfacher, dass die Erwartungshaltung nicht zu groß ist. Und deswegen ist die Wertschätzung dann natürlich schon eine andere.
Und als du in England warst, du warst ja einige Jahre drüben, wie hast du von dort auf den deutschen Fußball geschaut?
Ja, die Engländer haben großen Respekt. Also zu meiner Zeit, wenn Auslosung war vom Europapokal, gegen die Deutschen wollte keiner spielen. Und ich glaube, das hat sich wenig geändert. Weil die Unterschiede natürlich größer sind. Also die finanziellen Vorteile der Engländer sind natürlich jetzt ungleich größer, als es damals der Fall war. Aber vom deutschen Fußball haben wir nach wie vor großen Respekt.
Wir gehen langsam auf die Zielgeraden in der ersten Halbzeit, kommen dann nochmal ein bisschen aufs Sportliche zurück. Du hattest in deiner Karriere unfassbar großartige Namen, was die Trainer angeht. Von Franz Beckenbauer, Otto Rehhagel, Giovanni Trapattoni, Sven-Göran Eriksson. Wer von denen hat den meisten Eindruck bei dir hinterlassen?
Ach, ist schwer zu sagen. Also ich habe viel zu verdanken. Hermann Gerland natürlich nicht zu vergessen. Aber der wahrscheinlich den größten Anteil hat, ist wahrscheinlich Giovanni Trapattoni, weil er nach München kam. Als ich gerade mal 6 Monate bei den Profis dabei war, habe einige Einsätze gehabt dann unter Beckenbauer und dann kam er und er hat uns wirklich da gefordert und gefördert. Ist 3-4 Mal in der Woche länger am Trainingsgelände geblieben. Als das Training aus war, hat er mit 3-4 jungen Spielern hat er noch gewisse Sachen geübt und studiert. Und er hat sich da unheimlich viel Zeit für uns genommen. Also Trapattoni, also einen Anteil haben alle, aber Trapp kam, glaube ich, für mich zur richtigen Zeit nach München.
Über die legendäre Pressekonferenz von ihm mit Was erlauben Strunz, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht ausschlachten, aber dass er jetzt hin und wieder mal Probleme mit der deutschen Sprache hatte, das war ja offensichtlich. Mhm.
Hättest du übrigens schon ein bisschen mehr Herzblut reinlegen können in dieses Was erlauben Strunz.
Spielen wie Flasche leer.
Ja, da war ein bisschen wenig Enthusiasmus dabei.
Ja, ich habe dich gesehen deswegen. Aber sind die einzelnen Anekdoten wegen dieser Sprachbarriere vielleicht im Kopf irgendwelche lustigen Geschichten? Ich meine, als Mannschaft macht man sich da bestimmt ja mal einen Spaß draus.
Ja, aber der Trapp, der natürlich haben wir das ein oder andere Mal geschmunzelt. Ich kann mir jetzt an keine bestimmte Geschichte erinnern, aber das war eigentlich was schade, weil ich glaube, dass in seiner Muttersprache wäre er natürlich noch, hätte er wahrscheinlich noch mehr Einfluss gehabt, weil er taktisch, was das Mittelfeldspieler anbetrifft, er war selber zentraler Mittelfeldspieler, da hat er wirklich viele, viele gute Sachen gesagt. Und ja, das war ein bisschen schade, dass er da der deutschen Sprache nicht so mächtig war, aber das, was er sagen wollte, das haben wir, glaube ich, immer ganz gut verstanden.
Damit beenden wir das Karrierekapitel und auch unsere erste Halbzeit. Nach der Pause sprechen wir dann über deine Kindheit und auch über die Aktualität. Eigentlich hatten wir auch vorgesehen, über die schwierigen Phasen in deinem Leben zu sprechen, wie Alkoholkonsum, Spielsucht. Aber auf deinen Wunsch hin, den wir natürlich völlig respektieren, lassen wir das Thema. Du hast auf deine Biografie verwiesen, da steht alles drin. Wir freuen uns trotzdem auf die zweite Halbzeit. Bis gleich.
Werbung.
Erstmal Pause. Bock auf den Keiler, Willi?
Boah, geil, ja, klar. Keiler geht immer.
Ja, geht auch früh so um 10, oder?
Wenn du das sagst.
Ja, Keiler statt Mundspülung quasi. Oder Keiler als Mundspülung. Das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das macht. Nee, im Ernst, wenn du vorm Supermarktregal stehst, Willi, und dann dich für ein Bier entscheiden sollst, da stehen ja, dann musst du dir vorstellen, ein Bier neben dem anderen und verschiedene Marken und die große Auswahl.
Boah, habe ich jetzt richtig Bock auf den Keiler, ey.
Ja, hast du richtig Bock auf den Keiler, denn man hat ja eigentlich gar keine Wahl, obwohl man die große Auswahl hat.
Ja, allein wegen der Flasche, die sticht dir schon durch die Optik ins Auge.
Mit diesem Keiler vorne drauf, ne?
Ja, und wenn du dann noch weißt, ist genau das drin, was auch draufsteht, nämlich ein saugutes Bier, ja, dann ist klar, dass du im Supermarkt eigentlich nur eine Wahl hast.
Sprichst du mir aus der Seele, beziehungsweise vielleicht muss man an der Stelle sagen, du sprichst mir aus dem Magen. Und deshalb würde ich vorschlagen, Willi, zweite Halbzeit, starten wir gleich durch, aber vorher machen wir uns noch einen Keiler auf.
Das klingt absolut nach einem Plan. Vorher gibt es jetzt aber noch einen zweiten und letzten Werbespot, weil zu einem sauguten Keiler gehört natürlich auch saugutes Essen.
Le Candele, der Italiener in der Würzburger Altstadt. Pizza und Pasta zum Abholpreis von nur 7 Euro. Le Candele, ausgesprochen lecker und unerhört preiswert. Einfach unverwechselbar. Das war Werbung.
Wir sind zurück aus der Pause und sitzen immer noch hier im Keller des Münchner Nachtclubs und wollen mit dir, lieber Didi, über deine Kindheit sprechen. Du bist in Waldsassen geboren, das ist eine Kleinstadt an der tschechischen Grenze, aber schon mit 3 Jahren dann nach München umgezogen. Wie bist du dort aufgewachsen?
Ja, noch früher, also eigentlich mit 4 Wochen. Also ich bin dort nur geboren, bin natürlich ab und zu nach oben, weil ich noch Onkel und Tanten da oben habe, war zu den Ferien oft oben. Und ja, die Oma hatte damals die Gaststätte im Sportheim, am Sportplatz in Konnersreuth. Und da haben wir natürlich als Kinder, ich und mein Bruder, haben wir natürlich viele Stunden auf dem Fußballplatz verbracht. Und ja, immer wieder schön hochzukommen. Aber wie gesagt, ich war nur einige Wochen dort, dann sind meine Eltern nach München gezogen. Und deswegen bin ich, ja, gibt es da keine Geschichten aus der Kindheit aus der Oberpfalz, also nur in den Ferien, weil ich dann doch in München aufgewachsen bin.
Genau, wir wollten es auch nur fürs Protokoll erwähnen, da ist ja quasi der Geburtsort, aber die Frage war darauf bezogen, wie es in München war. Also ihr seid ja in München Solln, habt ihr seid ihr aufgewachsen, wie war das?
Ja, also das Erste, was ich mir eigentlich erinnern kann, ist, als ich mit 5 das erste Mal zum Fußballtraining bin, weil mein Bruder bei Wacker München gespielt hat und ich dann dort auch hin bin und ich kann mich nur erinnern, dass ich da fürchterlich geweint habe, weil ich mit den anderen Kindern nicht spielen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, habe es dann aber trotzdem gemacht und habe mich, glaube ich, dann über die Tage und Wochen beruhigt und bin dann natürlich immer gern zum Fußballtraining gegangen, aber wir haben damals am Bolzplatz gespielt, fast täglich. Also mein Bruder hat mich da immer mitgenommen, auch schon in jungen Jahren. Und da waren im Sommer zum Teil so viele Kinder, dass wir Turniere spielen mussten. Und das ist, glaube ich, da, wo man wirklich auch den Fußball lernt, weil man sich da einfach mal Sachen traut zu machen, die man im Verein vielleicht nicht macht. Und das ist uns natürlich in den letzten Jahren verloren gegangen und das ist schade.
Wie waren so die Verhältnisse, in denen du groß geworden bist? Also wie haben wir uns das vorzustellen? War das Haus, Hof und Hund oder eher Mehrfamilienhaus?
Nee, Mehrfamilienhaus. Die Mutter hat in der Stadt hier, unweit von hier, beim Juwelier gearbeitet. Der Vater war beim Landeskriminalamt und es war ein Sechsfamilienhaus. Bin dann immer mit dem Bus zum Training gefahren, zum Harras und wieder zurück und nichts Besonderes, aber wunderschön.
Damit sind wir beim nächsten Weggefährten, Didi, und wir sagen jetzt mal nicht, wer es ist. Er stellt sich auch nicht vor, aber du wirst die Stimme definitiv kennen.
Didi, kurze Frage. Ich habe ja mit Werder Bremen sympathisiert, aufgrund dessen, dass der Rudi Völler da gespielt hat. Aber was war der Auslöser gewesen, dass du die Raute im Herzen getragen hast und HSV-Fan geworden bist?
Ja, es war dein Bruder Matthias. Auch er ist Profi geworden, hat unter anderem für Haching gespielt, für Kaiserslautern auch gespielt, für 60. Wie war das?
Ja, das war das Landesmeisterfinale 83 in Athen, als der HSV Juventus 1-0 geschlagen hat. Felix Magath hat das entscheidende Tor gemacht, nach 9 Minuten, werde ich nie vergessen. Und nach dem Spiel habe mit ihnen sympathisiert, dann haben sie das Spiel gewonnen und danach war ich HSV-Fan und bin eigentlich in München immer nur ins Stadion gegangen, wenn der HSV in Town war. Und da war einmal ein Spiel, als die Hamburger zum Schluss noch 4-3 gewonnen haben. Dann haben die Hamburger vor uns mitbekommen, dass ich mit dem HSV sympathisiere. Haben sie mir Pepita-Cup, wie der Klaus Schlappner früher mal anhatte, so eine HSV-Kappe geschenkt. Und habe ich leider nicht mehr. Ich habe sie das letzte Mal gesucht, die habe ich leider nicht mehr. Und seitdem habe ich den HSV intensiv verfolgt.
Wie oft gab es Reibereien im Kinderzimmer, wenn du HSV-Fan bist, dein Bruder Werder?
Wenig. Wir waren ja beide relativ erfolgreich zu der Zeit, deswegen hat sich das schön aufgeteilt.
Wie sah in eurer Kindheit so ein typischer Samstag aus? Ich kann mir vorstellen, sehr fußballgeprägt im Hause Hamann. Euer Vater war ja auch euer Trainer und die beiden Jungs Fußball gespielt. Schwester gab es auch noch.
Ja,
auch
die
noch
Schwester, erwähnt. Die hat leiden müssen. Also die Schwester, die hat auch viel Zeit auf dem Fußballplatz verbringen müssen, was aber zur Folge hatte, dass sie heute auch oder natürlich schon damals großer Fußballfan ist. Also ich habe in der Früh gespielt meistens, der Bruder später und zum Teil auch Samstag, der andere Sonntag. Also die Wochenenden haben wir viel auf dem Wackerplatz am Harras verbracht. Aber das war unser Leben. Wie gesagt, die Schwester, die jetzt, glaube ich, ganz gut verkraftet, ist ein großer Fußballfan. Ich glaube, dass es nach einiger Zeit auch genossen hat. Und die hat dann irgendwann mal ein Klavier bekommen, als sie 14 oder 15 war. Wie es halt so ist, sind auf Auswärtsfahrten gefahren, du bist viel unterwegs. Dann spielst du ab und zu zeitgleich, da muss natürlich der eine dorthin, der andere dort. Aber es war eine wunderschöne Zeit, weil wir hatten damals einen richtigen Mix. Also da waren Türken, Jugoslawen damals, Afghanen, Afrikaner, waren alle Nationen da und das waren technisch unheimlich versierte Spieler und der Fußball verbindet einfach. Das ist etwas, wo du nicht denkst, wo er herkommt. Wenn der Ball im Spiel war, dann waren wir alle gleich und das ist etwas, was der Fußball natürlich auch den Kindern immer wieder mitgibt.
Also das waren die Einblicke dann von dem Bolzplatz. Mit den Nationalitäten?
Nee, auch bei Wacker. Wir hatten da viele Nationalitäten. Also das war wirklich ein Schmelztiegel, weil sehr viele Türken und zu der Zeit noch Jugoslawen da unten um den Harras gewohnt haben. Und man hat sich halt von den anderen auch was abgeschaut, weil da waren wirklich hervorragende Fußballer dabei, hatten auch Mannschaften. Wir haben zum Teil in der Halle, also in der D-Jugend, als man dann Großfeld gespielt hat, in der Halle die Bayern geschlagen, was kaum eine Mannschaft geschafft hat, aber wir haben das ab und zu mal geschafft und das hat uns natürlich alle irgendwo geprägt und auch den Glauben gegeben, dass wir mit denen mithalten können, mit den großen Bayern.
Dein Bruder, den wir jetzt gerade gehört haben, ist 5,5 Jahre älter als du. Wie war das für dich als kleiner Bub?
Ja, er hat mich immer auf dem Bolzplatz mitgenommen und hat mich immer an den Pfosten gestellt, dann hat er die meisten Spieler ausgespielt und hat den Ball mir gegeben und ich habe ihn dann reingeschossen. Also wir haben damals immer bis 10 gespielt, das heißt, in den meisten Spielen habe ich zwischen 8 bis 10 Tore geschossen, weil er immer mir den Ball, also ich war da erst 3 oder 4, hat er mir den Ball gegeben, vor dem Torwart hat er den Ball zu mir gespielt und ich habe dann nur einen halben Meter über die Linie schießen müssen. Und ja, er hat schon aufgepasst auf mich.
Ja, damit hast du tatsächlich eine Sprachnachricht vorweggenommen, weil dein Bruder hätte noch eine zweite gehabt. Aber fürs Protokoll hören wir einfach trotzdem nochmal rein.
Didi, kurze Nachfrage. Du warst ja am Bolzplatz immer der Torjäger gewesen, weil du von der Mannschaft, von der du gewählt worden bist, meistens im Paket mit mir, dann relativ in Tornähe am Pfosten gestanden bist und relativ viele Tore aus kurzer Distanz, maximal würde ich sagen 50 Zentimeter erzielt hast und dann jubelnd zurückgelaufen bis zum Anstoßkreis und wieder vor zum Pfosten, um deine Position wieder einzunehmen. Und ich frage mich jetzt, wie ist es zustande gekommen, dass du von einem der Top-Torjäger in München zu einem Mittelfeldstrategen entwickelt hast?
Ich habe tatsächlich selbst in der A-Jugend und dann bei den Amateuren noch relativ viele Tore geschossen. Nur als ich dann bei den Profis gespielt habe, dann wird es natürlich schwerer, zum Abschluss zu kommen. Und da brauchst du entweder einen Trick oder brauchst ein bisschen Tempo. Und das hatte ich beides nicht. Und deswegen war der natürliche Weg, wie es bei vielen so ist, dass ich eine Position oder eineinhalb zurück bin und dann die defensive Mittelfeldposition ausgefüllt habe, weil ich, wie gesagt, bei den Profis dann nicht mehr oft genug oder gut genug zum Abschluss kam. Und deswegen war das eine natürliche Entwicklung, was mir natürlich geholfen hat, auch auf der Position, auf der ich dann gespielt habe, dass ich in der Jugend eigentlich immer der Kleinste war. Ich bin erst mit 15, 16 habe ich angefangen zu wachsen. Und das heißt, ich habe in der Jugend immer gegen Spieler gespielt, die mindestens einen halben Kopf oder einen Kopf größer waren. Und wenn du körperlich unterlegen bist, dann musst du im Kopf 1, 2 Schritte schneller sein. Und das heißt, ich musste immer im Kopf 1, 2, 3 Schritte voraus sein, um mit denen mithalten zu können. Und das hat mir natürlich später in der Karriere sehr geholfen.
Hat uns Harald Czerny übrigens beim Telefonat verraten. Er hat gemeint, man konnte eigentlich kaum glauben, wie das möglich war, mit diesen dünnen Beinen solche Schüsse rauszubringen, was dir da gelungen ist.
Ja, ist viel Technik dabei. Also da hilft der Hebel natürlich dann später. Also das Wachsen hat da auch geholfen. Aber es heißt der Schusstechnik. Und ich glaube, dass die Technik wichtiger ist als der Umfang der Oberschenkel.
Wenn wir jetzt über deine Kindheit sprechen und auch über deinen Bruder, war denn klar, dass ihr Profi werden wollt? Also war das von Anfang an das Ziel, auf das ihr beide hingearbeitet habt?
Ja, das willst du natürlich werden, aber natürlich spielst du am Bolzplatz und sagst, wir spielen jetzt das WM-Finale oder wir spielen jetzt das DFB-Pokalfinale. Aber es ist natürlich unheimlich weit weg und der Bruder hat mir natürlich schon da etwas Selbstvertrauen gegeben, weil als er bei Wacker damals in der ersten Mannschaft gespielt hat, hat er viele Tore gemacht, ist dann zu Bayern gewechselt, ist dann ausgeliehen worden zu Fortuna Köln in die zweite Liga und hat dort Profifußball gespielt und das hat mir dann schon irgendwo Auftrieb gegeben und den Antrieb zu sagen, ja, wenn es er schafft, dann will ich das auch schaffen. Und aber als Kind, das ist unheimlich weit weg. Das heißt, bis 15, 16 Spaß haben, Verantwortung übernehmen, der Fußball geht wirklich los mit 17, 18.
Wer war da so dein Idol in Kindheitstagen, wenn du sagst, wir haben das WM-Finale gespielt oder Pokalfinale? Eifert man ja auch Idolen nach in aller Regel.
Ja, also ich hatte ein Brasilien-Trikot mal, das war Sokrates und einmal eins der Franzosen, Platini. Das waren die zwei Spieler, warum auch immer. Also waren natürlich hervorragende Spieler. Es gibt mit Sicherheit einen guten Grund, dass man deren Trikots trägt, aber das waren meine zwei Spieler, denen ich da irgendwo nachgeeifert habe.
Wie ernst hast du in dieser Zeit die Schule genommen? Also wenn wir jetzt über viel Fußball sprechen, jeden Tag auf dem Bolzplatz mit dem Bruder, wie war das dann, was die Schule angeht?
Ja, das Nötigste. Also ich habe das gemacht, habe die Grundschule gemacht und bin dann aufs Gymnasium und habe das gemacht, um durchzukommen. Also ernst genommen, ja, aber Spaß gemacht hat natürlich der Fußball mehr als die Schule.
Also lag der Fokus dann, wie sie im Nachhinein wahrscheinlich auch als richtig herausgestellt hat, auf dem Fußball?
Ja, nicht wirklich. Also ich wusste schon, oder ich glaube, dass das auch eine schlechte Entwicklung ist heute, dass sie die Kinder da mit 13, 14 in England zum Teil aus der Schule rausnehmen oder auch in Deutschland die Schule vernachlässigen. Ich glaube, wenn du einen Schulabschluss hast, das nimmt schon irgendwo den Druck, weil es gibt viele, die wissen da mit 15, 16, 17, die verdienen dann vielleicht auch schon so viel Geld, dass sie die Familie ernähren. Das ist natürlich ein unheimlicher Druck. Das heißt, du musst den Druck von den Kindern nehmen, weil der Druck, der kommt dann irgendwann von selbst. Und mir war schon klar, dass ich Abitur machen will oder muss. Und dann konzentriere ich mich aufs Fußballspielen. Und genauso war es dann auch. Habe ich da dann durchgewurschtelt, weil war dann natürlich schon viel unterwegs mit dem Fußball, aber oft trainiert, oft gespielt. Und hast natürlich auch nicht immer die Zeit, gewisse Sachen für die Schule zu machen. Aber das, was ich machen musste, habe ich gut genug hinbekommen, dass es fürs Abitur gereicht hat.
Du grinst so?
Ja.
Ja, war. Hat wahrscheinlich gerade so fürs Abi gereicht. Lesen Sie so. aus dem ja, Schmunzeln.
Ja,
ein bisschen.
Den Schnitt, den gibt es, glaube ich, nicht oft.
Jetzt hast du uns natürlich neugierig gemacht.
3,7.
3,7.
Ja. Musste in die Nachprüfung auch noch, weil wir haben dann zu der Zeit auch die Jugendweltmeisterschaft U20-WM gespielt. Ich war zu der Zeit 18 oder 19, war mal in Australien 4 Wochen. Das heißt, ich habe dann auch 4 Wochen oder 5 Wochen Schule verpasst und musste dann in die mündliche Nachprüfung in Geschichte, das weiß ich noch. Und das hat dann, ja, gerade so gereicht.
Na, wir bleiben mal beim Thema Schule und kommen zu unserer ersten Rubrik, und zwar dem Immer-die-3-Freunde-Buch.
Das immer die drei Freunde Buch.
Kennst du das, ein Freundebuch noch aus deiner Jugend?
Ja, ja, so ein, ja, wo man reingeschrieben hat.
Genau.
Ja, ja.
Wurde
ja,
immer
ja.
So rumgegeben.
Ja.
Genau, und sowas gibt es bei uns auch, nur dass wir uns Fragen ausgesucht haben. Stell dir mal vor, du bist 10 Jahre alt und die erste Frage oder Thema Nummer 1 ist, das ist mein Lieblingsfach. Was hättest du als 10-Jähriger?
Mathe.
Warum?
Mathe. Ja, weil Mathe war immer einfach für mich. Ich bin Mathematiker im Kopf, also Mathe, Chemie haben mir nie Probleme bereitet, der Rest schon.
Deswegen konntest du die Statistik von Rafa Benitez mit den 11 Metern so gut behalten?
Ja, und im 1x1-Rechnen war ich der Beste, bin ich immer noch nicht der Schlechteste. Nee, Mathe war immer etwas, was mir sehr einfach gefallen ist.
Thema Nummer 2, als Tier wäre ich?
Hund.
Hund?
Ja.
Kam wie aus der Pistole geschossen, ja. Aus dem FF geschossen.
Ja, Hunde sind das, ich habe selber 3, Hunde sind das das Beste, das Schönste und ja, ist der beste Freund.
Da fällt mir auch ein Zitat von Martin Schneider ein, den kennst du auch noch, den Fußballer, der hat mal gesagt, er wäre gern sein eigener Hund.
Ja, ja, oder so, ja.
Auch das. Würde bei dir vielleicht dann auch
ja.
Zutreffen.
Ja.
Thema Nummer 3, davor habe ich Angst. Also als 10-Jähriger Didi, was hat dir damals Angst gemacht?
Der Wind. Wind hatte ich damals schon nicht gern. Deswegen ist es ein bisschen komisch, dass ich damals nach England bin. Aber wenn es gewindet hat, das war also diese Naturgewalten, haben wir damals Angst gemacht. Heute nicht mehr so, aber damals, also Wind hatte ich ungern.
Also mit Wind jetzt nicht nur so ein kleiner Böe, sondern
nee,
richtiger Sturm.
Richtig, ja. Was es ja bei uns Gott sei Dank selten gibt.
Was wolltest du denn damals werden zu deiner Schulzeit, außer Fußballprofi vielleicht?
Ja, ich habe mich immer für Zahlen interessiert. Also mit 10 weiß ich nicht, aber mich hat dann immer schon... Wir hatten damals die Süddeutsche abonniert, die Börse hat mich immer interessiert und ja, vielleicht irgendwas in die Richtung Bank, Börse, irgendwas mit Zahlen auf alle Fälle.
Würdest du sagen, dein jetziger Job, dein Expertenjob bei Sky hat was mit Zahlen zu tun?
Jein, also natürlich bemüht man ab und zu mal eine Statistik, aber ich mache das eigentlich nur, um Sachen zu unterlegen, also die können... Die Statistiken können auch trügen, deswegen wäre ich da vorsichtig. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, dass wir den Fußball nicht noch mehr verwissenschaftlichen und Wissenschaftler und Theoretiker den Fußball übernehmen lassen. Also ich glaube, das ist im Moment eine Entwicklung, die in die falsche Richtung geht.
Wie lässt sich das wieder umkehren?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also vielleicht, wir müssen schauen, dass wir Eckspieler... Ich möchte sagen, dass man es einfacher machen muss, dass sie ihre Qualifikationen bekommen. Umso mehr Ex-Spieler wir im Fußball behalten, gerade im Jugendbereich, glaube ich, umso besser.
Und was macht dir in deinem jetzigen Job Spaß?
Dass ich da freie Hand habe. Also bin jetzt seit 7 oder 8 Jahren da. Waren ja einige Situationen, wo auch Vereine sich gewehrt haben, wo der Sender immer 100% hinter mir stand. Und ja, ich liebe den Sport, ich liebe es, drüber zu sprechen und da geht es gar nicht ums Recht haben oder nicht Recht haben, das geht vielleicht, oder es geht darum, vielleicht den Leuten einen Ansatz zu geben oder einen Punkt zu geben oder zu sagen, den sie so nicht gesehen haben. Und ja, wenn es da Leute gibt, die das gerne sehen, gerne hören, dann freue ich mich natürlich.
Was waren das für Situationen mit Vereinen?
Ja, also ich gesagt habe, dass die Körpersprache von Lewandowski, wenn er so weitermacht, irgendwann zum Problem wird. Oder auch das ein oder andere mit Borussia Dortmund, als sich dann Offizielle auch geäußert haben. Christian Heidel war mal was, als er noch bei Schalke war. Also ja, das gehört dazu, das ist nie persönlich, da geht es um die Sache und deswegen, wenn man die Leute kritisiert, muss man natürlich sowas auch abkönnen und ich habe da kein Problem damit.
Wenn wir jetzt über deine Tätigkeit bei Sky reden, kommen wir auch zu unserer letzten Sprachnachricht. Sie kommt von einem deiner ehemaligen Mitspieler, der sich mit dir damals die Kabine geteilt hat. Mittlerweile sieht er dich nicht mehr in der Kabine täglich, sondern nur noch vor dem Bildschirm. Er stellt sich auch selber vor und wir hören ihn.
Lieber Didi, liebster Didi, Mehmet Scholl hier und ich habe nicht wirklich eine Frage an dich, Didi. Wir haben uns jetzt auch schon ein paar Mal getroffen. Ach so, übrigens im Fernsehen sehe ich dich immer sehr gerne. So, ich sehe dich so in echt auch immer ganz gerne und im Fernsehen sowieso, weil was du sagst, stimmt. Keine Ahnung, gibt es irgendein Thema, wo ich dir jetzt widersprechen würde? Nicht so direkt, fällt mir auch keins ein. Also euch viel Spaß bei der Aufnahme des Podcasts, euer Mehmet.
So wie Mehmet das gerade beschrieben hat, so sehen dich sicher nicht alle. Wie gehst du denn damit um, wenn du Kritik erfährst, Leute anderer Meinung sind, beeinflusst dich das dann?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also um Gottes Willen, also umso stärker der Wind bläst, umso aufrechter musst du stehen. Und deswegen, wenn es den Leuten nicht passt, dann sollen sie es mir sagen. Habe überhaupt kein Problem, aber ich habe immer die Prämisse, alles, was ich im Studio sage, das würde ich den Leuten auch persönlich sagen. Deswegen habe ich dir nie Problem, sollte mich einer anrufen oder sollte ich mal einem begegnen. Wenn sie nicht übereinstimmen, anderer Meinung sind, dann ist das okay so. Und wie gesagt, bei mir geht es immer um die Sache, das ist nie was Persönliches.
Gibt es auch unschöne Seiten an deinem Beruf?
Eigentlich wenig einfallen.
Mir ist mal aufgefallen in der Recherche, da war ich auf deinem Insta-Profil und du hast an Weihnachten einfach ein freundliches Bild mit Weihnachtsgrüßen rausgeschickt. Da fällt sofort ins Auge unzählige Hasskommentare mit Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gehen. Fürchterlich sowas. Wie gehst du damit um?
Muss man drüber stehen. Also das raubt mir nicht den Schlaf und wenn man das nicht aushält oder wenn man da, also ich lese natürlich nicht alles, was da gepostet oder geschrieben wird, aber wenn man das nicht will oder nicht kann, dann darf man sich auf diesen Plattformen nicht bewegen. Wurde ja die Legislative geändert, dass man diese Leute anscheinend sperren kann, aber das kann ja nicht sein, dass du jemanden rassistisch beleidigen kannst und die Strafe ist, dass du 3 Tage verbannt wirst oder so. Also das ist ja, das wäre mit Sicherheit ein Grund, diesen Social-Media-Plattformen mal den Rücken zu kehren, weil sie einfach nicht genug unternehmen. Und ja, das ist, also ich bewege mich eh selten drauf. Ich habe das damals gemacht, das ist Jahre her, dann ein Freund zu mir gesagt, du hast einen guten Humor und die Leute wollen wissen, was du sagst. Sag ich, wen interessiert denn, was ich erzähle? Ja, du musst das machen. Es war damals nur in England, habe ich gesagt, okay, ich gehe auf Twitter. Und jetzt bin ich mitgefangen, bin ich immer noch teils aktiv. Aber was auf diesen Plattformen los ist, das ist natürlich, da fehlen dir oft die Worte. Aber nochmal, ich lese da nicht alles. Und wie gesagt, wenn man das nicht hören will oder lesen will oder sehen will, dann darf man sich auf diesen Plattformen einfach nicht bewegen. Nichtsdestotrotz müssen die Firmen oder diese Plattformen natürlich mehr unternehmen, um diese Sachen zu unterbinden.
Dann zu den Fußballfragen. Wer wird deutscher Meister, Didi?
Die Bayern.
Weil?
Natürlich haben die Dortmunder 9 aufgeholt, aber gegen Ende, das sind jetzt alles Finalspiele. Und da weiß man einfach, auch wenn die Bayern im Moment einen Hänger haben, dass wenn sie müssen, dann machen sie eigentlich meistens. Und die Dortmunder hatten jetzt 1-2 Leistungen, die einfach nicht gut genug waren.
Bayern haben auch einen Trainerwechsel hinter sich, Julian Nagelsmann freigestellt und Thomas Tuchel geholt. Glaubst du, dass Thomas Tuchel bei den Bayern eine Ära begründen kann, sprich auch länger bleibt, den Verein mehr prägt, als vielleicht Trainer in der Vergangenheit getan haben?
Das ist ein schnelllebiges Geschäft und natürlich sehr viel schnelllebiger, als es vor 10 oder 20 Jahren war. Ich glaube, dass er die Erfahrung, die Reife hat, auch das Wissen und das Können, das zu tun. Nur in München ticken die Uhren anders. Also ich traue es ihm zu, aber würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, mit dem Trainer wären die Bayern jetzt 3, 4, 5 Jahre alt.
Wenn du sagst, die Uhren ticken in München anders, hat sich das dann auch bei Nagelsmann gezeigt und bei dieser Trennung?
Was er unterschätzt hat, dass in München einfach, er wollte immer da seine Handschrift. Und er soll ja den Leuten was mitgeben. Nur in München gewinnen die Spielerspiele und nicht der Trainer. Und das hat er, glaube ich, ab und zu, hat er sich dazu sehr in Details verzettelt. Du musst die Spieler einfach mal machen lassen. Und ja, wenn man sich anschaut, was sie da die letzten Wochen gespielt haben, war es nicht gut genug. Dann hat er immer wieder Leute verärgert oder andere Vereine verärgert. Dann war dieser Aussetzer dem Schiedsrichter gegenüber nach dem Gladbach-Spiel. Also es waren sehr viele Sachen, wo er einfach Angriffsfläche geboten hat, ohne Grund. Und das war in Summe dann wahrscheinlich zu viel.
Trennung, also für dich nachvollziehbar?
Ja.
Auch die nächste Aktualitätsfrage beschäftigt sich mit dem FC Bayern. Kommt Manuel Neuer nochmal zurück?
Ich hoffe es. Schwere Verletzung mit 37, 400-500 Reha zu machen, ist mit Sicherheit nicht einfach. Ich hoffe, dass er zurückkommt, aber wenn er zurückkommt, muss man schauen, wie er zurückkommt. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, das steht in den Sternen. Wenn du in dem Alter mal 6 Monate weg bist oder 7 Monate, dann wird das mit Sicherheit nicht einfach. Aber Sommer hat im Moment Probleme. Also ich glaube nicht, dass Sommer die Lösung ist für nächste Saison. Das ist vielleicht nochmal Ansporn für Neuer zu sagen, ich muss schauen, dass ich zur Vorbereitung fit bin im Juni oder Juli.
Wie bewertest du, letzte Frage, die Nationalmannschaft momentan? Wir sind jetzt noch ein bisschen weit weg von der Obermeisterschaft im eigenen Land 2024. Aber es liegt ja auch einiges schon hinter uns, was nicht so richtig Anlass zur Euphorie bietet.
Ja, also ich habe das nach der WM gesagt, unter dem Trainergespann habe ich große Zweifel, ob das besser wird. Und deswegen, man hat sich dazu entschieden, mit Flick weiterzumachen. Jetzt haben wir das Spiel gegen Belgien sang- und klanglos verloren, wo man wahrscheinlich mal richtig eine auf die Mütze bekommen hätte können mit 4 oder 5. Dann hat man das Glück, dass man nur 3-2 verliert, glaube ich, zum Schluss. Und man hat damals mit dieser ganzen Kapitänsbinden-Thematik hat man die Mannschaft im Stich gelassen. Also die sportlich Verantwortlichen, die hätten eine Entscheidung treffen müssen. Wir machen das oder nicht oder wie auch immer. Das, die Mannschaft entscheiden zu lassen, das hat die Mannschaft gespalten. Und da ist man vor der Verantwortung davongelaufen. Und das ist für mich nicht zu akzeptieren, weil wenn das einmal passiert, wird es möglicherweise zweimal passieren. Und hat er die ganze Mannschaft hinter sich, die Bayern ja, dann gibt es dieses Nord-Süd-Gefälle, dass einige sagen, der behandelt die Bayern besser oder anders wie uns. Und das ist alles nicht gut. Und er hatte 18 Monate, die Mannschaft vorzubereiten, hat es nicht geschafft, eine Einheit zu formen. Ja, warum soll er es jetzt in den nächsten 18 Monaten schaffen? Deswegen habe ich da große Bedenken. On top kommt natürlich noch, dass wir Außenverteidigerpositionen Probleme haben. Im Sturm haben wir Probleme. Füllkrug macht das gut im Moment, aber international ist da natürlich auch was anderes gefordert. Das heißt, es sind so viele Fragezeichen und nur zu sagen, wir holen den Völler zurück und bringen die Leute wieder hinter uns, da wird mehr dazu nötig sein. Da müssen sie besser Fußball spielen wie in den letzten Spielen. Ob sie das können oder machen unter ihm, ich habe da große Bedenken.
Du sagst uns also eine sehr schwierige und komplizierte Heim-EM voraus.
Ja, und wir müssen natürlich schauen, dass wir die Leute am Ball halten. Ja, wir haben viele Fans verloren. Erstmal, dass die WM in Katar ist, dann das deutsche Auftreten. Da haben sich viele Leute von der Nationalmannschaft und vom Fußball abgewandt. Und sollte das wieder schiefgehen, jetzt im nächsten Sommer, zu Hause bei einer Heim-EM, von Euphorie kann man ja noch gar nicht sprechen. Ob das dann nächsten Mai, Juni so ist, das muss man sehen. Ich hoffe, dass es so ist, aber ich glaube, selbst das ist nicht sicher. Und sollte das nochmal in die Hose gehen? Ja, ich weiß es nicht. Dann, das würde dem Fußball natürlich generell nicht gut tun. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Aber im Moment halte ich es auch nicht für ausgeschlossen.
Du hast vorhin über deine Liebe zum Fußball gesprochen als Sky-Experte. Wenn du jetzt über die Entfremdung sprichst, die sich vor allem bei der Nationalmannschaft dann abzeichnet, blutet dir da eigentlich so ein bisschen das Herz?
Ja, es ist ja nicht nur die Nationalmannschaft, es ist ja der ganze Fußball, dass du einfach 4 oder 5 Abos brauchst, um alles zu sehen. Dass gut, die Gehälter, das ist Angebot und Nachfrage. Es kann nicht sein, dass wir in England doppelt so viel Geld kriegen von der Liga oder von den Fernsehanstalten als in Deutschland. Und 20 Vereine sind alle defizitär. Ja, das ist ja nichts Nachhaltiges. Da wird Geld verbrannt und die einzigen, die sich bereichern, sind die Berater und die Spieler. Und der Fan, der muss dann immer mehr für sein Season-Ticket bezahlen, für seine Dauerkarte. Und das kann auf Dauer kann das nicht die Entwicklung sein, die wir wollen. Und deswegen bin ich gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Ich sage ja schon seit 5 Jahren, dass wir überhitzt sind, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo irgendwas wo irgendwas geben muss. Ja, so kann es nicht weitergehen. Im Moment geht es noch weiter. Wie lange es weitergeht, ich weiß es nicht.
Du wirst es aber begleiten vor der Kamera. Wir werden es begleiten hinter der Kamera. Damit sind wir am Ende, Didi. Wie war es für dich, bei uns Gast zu sein? Wunderbar. War so ein bisschen diese Zigaretten-Atmosphäre?
Nee, wunderbar. Und auch schönes Ambiente. Der Stuhl ist nicht der bequemste, aber sonst, ja, 1A.
Dann, Didi, ich hatte es dir, glaube ich, gestern geschrieben. Wir haben noch ein Gewinnspiel. Hast du für unsere Hörer was du zur Verfügung stellen könntest?
Schwer. Also Trikots sind alle, die habe ich alle mal gespendet. Trikot bin ich, also ich habe noch 2 oder 3, aber das sind die Champions League-Finale und UEFA-Cup-Finale, WM-Finale. Und sonst könnt ihr euch vielleicht was überlegen, was die Hörer möglicherweise glücklich machen würde.
Alles klar. So machen wir das. Dann, Didi, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir alles Gute.
Gerne. Schöne Zeit und viel Erfolg.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Invicta Real Estate, deinem Experten für Kapitalanlageimmobilien.